redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe meine Notizen gelöscht. Das heißt, ich kann jetzt nur über so Rudimente, die ich irgendwie noch gefunden habe, quatschen und habe sonst nichts zu erzählen. Es ist schrecklich.
Ja, das macht nichts. Ich habe mir auch heute keine Wissenschaftsgeschichten notiert, denn es beginnt ja am Donnerstag, wie du vielleicht weißt, die Leipziger Buchmesse.
Ja.
Und ich dachte, wir könnten einfach mal in der Sendung über Bücher reden, über Wissenschaftsbücher.
Ach je, da habe ich aber auch wenig zu erzählen. Naja, aber du hast ja immer viel zu erzählen.
Dann ich habe genug zu erzählen, ja. Ich habe mir ein paar Bücher, sowas jetzt mal aus dem Bücherschrank rausgekramt, neue, alte über Wissenschaft. Und weiß ich, wir können auch drüber reden. Ich frage mich immer viele Leute, wie man so ein Buch schreibt oder wie man ein Buch veröffentlicht.
Das ist doch so, dann was
denn? Ist ja auch interessant.
Sondersendung Buchmesse, das ist doch toll.
Genau.
Fängt die Woche schon mal gut an. Am Ende der Woche, am Freitag, mein Blue Moon, also meine Radiosendung, die mache ich sogar aus dem Buchladen.
Huiuiui. Aus Potsdam oder von Leipzig?
In Berlin, bei Dussmann. Ist so ein Buchladen, die haben eh bis Mitternacht auf. Da ist es dann nicht so aufwendig, sich da einzuquartieren.
Also ich dachte, du wärst auch in Leipzig auf der Messe. Ich bin ja Donnerstag, bin ich dort. Also gleich mal Werbung machen. Donnerstag habe ich eine Lesung auf der Leipziger Buchmesse.
Oh, cool.
Donnerstag, 16 Uhr im Sachbuchforum.
Bis zufälligerweise Samstag in Berlin, da machen wir nämlich einen Resonator-Podcast-Hörertreffen.
Ich habe am Freitag dann noch eine andere Lesung in Weida in Thüringen und in Samstag habe ich, glaube ich, noch, ich weiß nicht, also in Berlin bin ich nicht, mal gucken. Ja. Vielleicht als Überraschungsgast.
Genau, als Überraschungsgast. wo wir uns treffen, also es ist abends, wir machen machen das abends im Park am Gleisdreieck. Weil da treffen sich auch so ein paar, also hier vom Verlust der Nacht die Leute und machen so ein bisschen Citizen Science, so Lichtverschmutzung messen mit Handys und sowas. Und dann haben wir gedacht, ach, auf den Zug springen wir auf, machen Resonator-Hörer drin, kaufen zwei Kästen Bier und gucken mal, wer kommt.
So. Genau, Bier. Buch über Bier habe ich auch.
Ein Buch über Bier. Wo fangen wir denn an mit Wissenschaftsbüchern? Ich habe ja überhaupt, so Wissenschaftsbücher habe ich eigentlich kaum hier stehen, fällt mir dabei auf.
Warum nicht?
Weil ich kein Wissenschaftler bin. Also ich habe natürlich geisteswissenschaftliche Literatur.
Ja, ich rede jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Fachbüchern, sondern den ganz normalen, gibt ja Unmengen interessante, spannende,
populärwissenschaftliche,
allgemeinverständliche Bücher. Also lieber über Fachpublikationen will ich gar nicht reden. Das ist eine ganz andere Geschichte. Weil Fachpublikationen ist ja wirklich was, das machen quasi Wissenschaftler für Wissenschaftler. Das die breite Öffentlichkeit kann mit diesen Fachpublikationen kann man nicht wirklich viel anfangen. Also dass die Bücher, über die ich jetzt reden will und auch die Bücher, die ich schreibe, das sind ja keine Fachbücher, also das sind ja ganz andere Geschichten. Mhm. Also auch der Publikationsprozess läuft ja auch bei Fachbüchern komplett anders ab und so weiter. Das ist wieder eine komplett andere Geschichte.
Stimmt.
Das läuft ja dann, alles ganz anders.
Das läuft dann ab wie eine wissenschaftliche Publikation.
Genau, also ich habe einmal ein Fachbuch herausgegeben, das war von so ein Konferenzband. Also ich habe irgendwie 200 Seiten geschrieben selbst und dann auch das Ganze halt noch editiert und herausgegeben. Also im Wesentlichen läuft es halt so ab, dass du halt dann irgendwie im Prinzip ein Layout-fertiges, so ein druckfertiges Manuskript hast und produzierst, das dem Verlag dann abgibst und der druckt es. Mhm. Also du musst halt, das ist halt so wie bei den normalen Fachartikeln. Also die ganze Arbeit haben halt der Verlag, der druckt das Ding halt nur noch. Und das ist eigentlich die einzige Seite, die dieser dämliche Verlag damals irgendwie selbst machen hat müssen, also dieser ganze Vorsatzkram, die einzige Seite, die ich nicht selbst machen konnte bei dem Buch, das war die Seite, wo der Verlag meinen Namen falsch geschrieben hat.
Ja. Das ist doch auch krank, sowas.
Ja, naja, wie gesagt, aber das ist halt, ja, also das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also der Publikationsprozess bei so normalen Sachbüchern, populärwissenschaftlichen Sachbüchern, der ist halt ein ganz anderer. Also das ist wieder was anderes.
Ich glaube, ich habe so wenig populärwissenschaftliche Literatur, weil ich so viel mit Wissenschaftlern rede. Also das, weißt du, ich rede halt regelmäßig mit dir, ich mache den Resonator-Podcast, zwischendurch rede ich dann auch nochmal mit anderen Wissenschaftlern. Wahrscheinlich kommt das daher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer in Buchläden rennen würde und sagen würde, oh, was gibt's da Neues Populärwissenschaftliches?
Ja.
Wenn es um Astronomie geht, warte ich einfach darauf, dass du es mir erzählst.
Ja, aber es gibt so viele, es gibt so wahnsinnig.
Was ich halt interessant finde, ist so Geschichtsschrei, also Geschichte. Also
das
ist
ja,
so,
na, ne? Hab ich auch. Also das ist auch irgendwie, der Geschichteanteil ist bei den populärwissenschaftlichen Sachbüchern eigentlich auch recht hoch, weil das halt immer die interessantesten Geschichten sind, weil du halt einfach nicht nur nur, also ich bevorzuge auch die Bücher, die halt nicht einfach nur irgendwas in der Wissenschaft erklären, sondern halt auch irgendwie die ganze Geschichte drumherum erklären. Und das ist dann halt immer Wissenschaftsgeschichte. Zum Beispiel ein Buch, können wir gleich mal anfangen, ist ein Buch, was ich jetzt gerade ausgelesen habe, was ich wahnsinnig gut fand. Ich lese gerade, weil wir Jahr des Lichts haben.
Ja.
Lese ich gerade, probiere halt irgendwie Biografien von diversen Wissenschaftlern zu lesen, die wahnsinnig, die halt viel mit Licht zu tun haben. Und ich habe hier gerade eins, das heißt The Man Who Changed Everything, das Leben von James Clerk Maxwell, von Basil Mahon. Ich weiß nicht, ob den Maxwell wirst du kennen,
den Namen. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber kriege ich jetzt nicht eingeordnet.
Das ist so eine ganz, ganz faszinierende Geschichte. Also jeder Physikstudent, jeder Astronomiestudent, jeder naturwissenschaftlich interessierte Mensch kennt eigentlich den Namen James Clerk Maxwell. Und zwar von den berühmten Maxwell-Gleichungen.
Ja.
Das sind vier Gleichungen, die beschreiben, wie Elektromagnetismus funktioniert. Mhm. Ja, also Maxwell war derjenige, der im 19. Jahrhundert gezeigt hat, dass Elektrizität und Magnetismus das gleiche Phänomen sind oder Ausprägungen des gleichen Phänomen sind, nämlich das Elektromagnetismus, also hat das quasi das beide vereint und dann eben auch noch gezeigt, dass Licht elektromagnetische Wellen sind und dass es eben keinen Äther braucht, in dem sie sich ausbreiten. Also der hat quasi wirklich vor allem auch, wenn du die Gleichungen anschaust, ich meine, das sind so Gleichungen, die findest du irgendwie auf Postern, auf Kaffeetassen, du brauchst nur angucken, die Gleichungen, um schon zu sehen, dass da irgendwas, was Besonderes dahinter steckt. Sie sind wirklich rein von der formalen Ästhetik her, sind die wunderbar.
Kann also, auch ich das erkennen? Warte, ich google das mal nebenbei.
Also wenn du jetzt nicht unbedingt von der ganzen Vektoranalysis Ahnung hast und so weiter, also du kannst
die Gleichungen. Die sehen nicht einfach nur hübsch aus.
Doch, sie sehen hübsch aus, aber du wirst nicht verstehen, um was es geht, wenn du keine Ahnung von der Mathematik hast, aber du wirst erkennen, dass da irgendwie eine gewisse irgendwas, du wirst vermutlich erkennen, dass die irgendwie, es sind schöne Gleichungen, sagen wir so, es sind Gleichungen, die vermutlich, gibt es so wie die Mathematiker, gibt es immer diese Umfragen, die schönste Gleichung, wo halt dieses E hoch IP minus 1 gleich 0, diese Eulersche Identität immer regelmäßig als schönste mathematische Formel gewählt wird. Ich weiß nicht, ob es physikalische entsprechende Votings gibt, aber ich bin mir sicher, dass die Maxwell-Gleichungen da auch ganz, ganz hoch oben sind, was die reine Ästhetik von physikalischen Gleichungen angeht.
Aber dazu muss man verstehen, was sie sagen, oder
nein,
um die Ästhetik beurteilen zu können? Oder geht es tatsächlich nur darum, die Verteilung der Symbole über die Länge der Gleichung?
Das auch. Also die Gleichungen, sie sind rein formal ästhetisch wunderbar, aber eben auch von ihrem Inhalt her auch ästhetisch wunderbar. Also das sind wirklich, es sind auch von ihrer Bedeutung her, also die Maxwell'schen Gleichungen sind eines der Fundamente der modernen Physik. Also die sind wirklich auch extrem fundamental. Und was mich halt so fasziniert hat, war, dass sag mal, wenn du jetzt so Namen hörst wie Albert Einstein oder Galileo Galilei, Isaac Newton, dann hast du da eine Vorstellung von den Menschen, die dahinter stecken.
Ja. Ja,
also hat man halt irgendwie bekommen, was das für Leute sind. Und Maxwell, der ist mindestens so bedeutend für die Physik, wie es die ganzen anderen sind, ja. Also hier auf dem Buch hinten drauf ist so ein Zitat von Albert Einstein. Ich übersetze mal kurz auf Deutsch. Also eine wissenschaftliche Epoche hat geendet und eine andere begann mit James Clerk Maxwell, sagt Albert Einstein. Also wie gesagt, Maxwell war ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Mensch. Und trotzdem, wenn ich an Maxwell denke, außer seine Gleichungen, das war ein schottischer Mathematiker, 19. Jahrhundert, und hat wichtige Gleichungen gemacht. Und mehr Assoziationen habe ich zu dem Menschen nicht gehabt. Und anscheinend dürfte es mir nicht als einzigen so gegangen sein, denn auch der Autor von der Biografie hat in seinem Vorwort geschrieben, dass biografisch über Maxwell eigentlich kaum irgendwas im Umlauf ist. Und es halt irgendwie schwer war, da jetzt irgendwie so ein Bild von dem Menschen zu finden. Und das Buch, das ist schon ein paar Jahre alt, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, weil der Maxwell war wirklich anscheinend ein ziemlich cooler Mensch. Also das war jetzt nicht irgendwie so, ich denke, du bist so ein Mathematiker, du kennst ihn auch nur von seinen mathematischen Gleichungen, aber der dürfte wirklich, der war so ein richtiger, netter, freundlicher Kerl, der halt irgendwie ständig war, bis in den Studenten beliebt, hat Vorlesungen gehalten, hat Unmengen anderen Kram gemacht, hat sich irgendwie eingesetzt für Volksbildung, hat irgendwie dann nebenbei nach seiner Arbeit noch irgendwie so Arbeiter-Colleges gegründet, da Vorlesungen gehalten, hat irgendwie die Saturnringe noch erforscht und Unmengen anderen Kram gemacht. Also der war wirklich ein wahnsinnig vielschichtiger Mensch, was weit über diese ganzen mathematischen Gleichungen allein hinausging. Also weit entfernt von dem Klischee des puren Mathematikers, der halt irgendwie seine Mathematik macht und sonst nichts. Mhm. Also das kann ich ihm wirklich nur empfehlen. Also das, auch wenn man jetzt kein großer Physiker ist oder Physikfan ist, also allein das Leben dieses Menschen ist durchaus interessant. Und im Kontrast dazu habe ich auch eine Biografie, die habe ich nicht fertig.
Liest du das auf Englisch, weil du es auf Englisch lesen willst oder weil es das nicht auf Deutsch gibt?
Ich lese es auf Englisch, weil es im Original auf Englisch geschrieben ist und weil es, glaube ich, nicht auf Deutsch gibt. Also
okay. Mir hat's nicht aufgefallen. Das heißt, wenn du die Wahl hast, nimmst du immer die Originalversion in Englisch auch?
Genau, ja. Okay. Ja. Aber ich glaube, es gibt halt auch wahnsinnig, gerade bei der Wissenschaftsliteratur gibt es halt auch wahnsinnig viel, was nicht übersetzt worden ist auf Deutsch. Also, und da wüsste ich, weiß gar nicht, ob es eine Maxwell-Biografie auch auf Deutsch gibt, aber zumindest also die andere, die ich gerade lese, die gibt es auf Deutsch, die ist nämlich die Biografie von Röntgen. Ich weiß nicht, ob du zu
Wilhelm Konrad Röntgen.
Genau. Ob du zu dem irgendwelche Assoziationen hast?
Naja, der hat die X-Strahlen gefunden.
Ja klar,
gut, logisch. Der hat die X-Strahlen gefunden und heute sagen wir, wenn wir uns den X-Strahlen aussetzen, wir werden, Achtung, geröntgt.
Ja.
Mit CH.
Genau.
Mehr weiß ich aber auch nicht über Röntgen.
Ja, also wenn Röntgen, das ist irgendwie auch so, da denkt man sich, ja, Röntgen, der erste Nobelpreisträger, also wirklich also der erste Physik-Nobelpreisträger, als der Preis eingeführt worden ist, hat dann wirklich wahnsinnig auch Röntgenstrahlung, hat ja auch irgendwie extremen Einfluss gehabt. Da musst du auch denken, ja, was muss das für ein wichtiger Physiker gewesen sein? War der gar nicht. Der Röntgen, der war wirklich so, es ist also die Verkörperung des deutschen Mittelmaßes.
Ach, welches Buch ist es, das du empfiehlst? Weil ich mache eine Liste, die wir dann schön veröffentlichen können.
Das liegt jetzt gerade nicht hier, weil es hier auf meinem...
War es teuer oder war es billig?
Ja, das ist auch eine alte Biografie. So. Kann ich nochmal rausfinden. Das heißt, glaube ich, einfach nur Röntgen, aber schicke ich dann nachher noch die
genaue
Biografie. Der war halt wirklich so, der war jetzt kein so ein wahnsinnig guter Student, war doch irgendwie nie so die richtig tollen Posten bekommen danach, ist dann irgendwie, glaube ich, mit seinem Professor irgendwo mitgereist. Also hat auch in seiner ganzen Arbeit davor, bevor er die Röntgenstrahlen entdeckt hat, es war 1896, hat er die entdeckt, davor war er eigentlich, hat nichts gemacht, was irgendwie großen wissenschaftliche Dramatik beinhaltet hätte. Er war im Wesentlichen einfach nur ein Experimentator. Er hat nur gemessen. Also er hat ja alle möglichen so Expansionen von Gasen und alles so Zeugs irgendwie gemessen. Und vor allem hat er auch nur gemessen. Also er hat nur elendslange Datenreihen produziert.
Er war ein Listenschreiber, war der.
Was auch wichtig ist. Aber er hat sich halt quasi immer, er hat nie jetzt irgendwie großartig darüber nachgedacht, also dass jetzt da irgendwie was da zu irgendwelche grundlegenden Erklärungen zu finden. Es ging ihm wirklich nur darum, möglichst exakt und wirklich absurd exakt zu messen und aufzuschreiben. Mhm. Und hat dann auch irgendwie, ja, es war dann irgendwie, sind dann irgendwie noch, wie er dann hatte ein paar Mal die Uni gewechselt, weil irgendwie in Würzburg und in Straßburg und so weiter. Und ist halt auch immer dann nicht wirklich, war dann schon kurz, ja, so vom Karriereende, kann man sagen. Also erst dann bei den neuen Berufungen ist er dann gar nicht mehr auf die Listen der Kandidaten gekommen, weil der halt, ja, waren halt irgendwie, gab es halt andere zu der Zeit, die halt durchaus bedeutender waren. Mhm. Und hat dann aber halt diese Röntgenstrahlung, weil mit sich wieder welchen Kathodenstrahlröhren da irgendwie rumgebastelt hat und hat dann durch Zufall dieses Phänomen entdeckt, dass da irgendwelche Strahlung rauskommt, die noch keiner kannte. Und dann ich bin jetzt gerade bei dem Teil des Buchs, wo es halt darum geht, wie diese Entdeckung aufgenommen worden ist. Und das war ja wirklich so ein extremes Medienereignis. Ja, also wo wirklich, da gibt es die Buchhandlung von Würzburg, von der Uni, hat irgendwie sein Original-Paper quasi für irgendwie 5 Seiten abgeheftet und dann irgendwie im Buchladen verkauft für und dann auch noch alle nachfolgenden Papers, die halt noch langweiliger waren als das erste und hat dann irgendwie auch, Röntgen selbst hat dann auch irgendwie nicht viel getan, also hat halt irgendwie den ersten Abdruck und dann auch irgendwie Fotos hat seine eigene Hand geröntgt quasi und das dann dazu.
Ich korrigiere, geröntgt.
Geröntgt.
Mutter hat immer geröntgt gesagt. Also das ist irgendwie, hat sich das, weiß ich nicht, ich kenne ganz viele Leute, die sagen Röntchen. Es gab auch mal so eine Schuhladenkette in Köln, die hießen Kempgen, die wurden auch immer Kämpchen genannt. Aber zurück zum Buch, Entschuldigung.
Ja. Und der hat das ist an die berühmten Wissenschaftler der Welt halt ausgeschickt damals und die haben halt gleich alle angefangen und das selbst gebastelt und geröntgt und haben dann, die Zeitungen haben dann irgendwie gleich wieder, so wie es halt die Zeitungen anscheinend damals auch schon getan haben, sich irgendwelche absurden Geschichten ausgedacht, von wegen, was man da irgendwie in Zukunft alles machen wird mit dieser Röntgenstrahlung und so. Und es ging halt wirklich, also es war halt wirklich so, ja, so ein großes PR-Ding, ja. Also, und den Röntgen war das halt vollkommen egal. Der war irgendwie, der hat auch so kein Problem gehabt, wie es die heutigen Wissenschaftler haben, so mit Work-Life-Balance oder sowas. Der hat halt irgendwie seine irgendwie 4-5 Monate Urlaub pro Jahr gemacht, wo er keine Vorlesungen waren, wo er nach Italien gefahren ist. Und dann ist er halt auch so nach Italien gefahren und hat dann halt irgendwie die anderen forschen lassen. Also der war echt, wie gesagt, das war echt, Röntgen habe ich mir wirklich noch so genau die, ich habe von Maxwell und Röntgen quasi ganz gegenteilige Vorstellungen gehabt und die Realität war, genau war jedes Mal immer genau andersrum. Also das fand ich halt wirklich interessant, dass da diese Biografien zu lesen.
Und ich werfe ein Buch ein, das ich kürzlich gekauft habe, allerdings nicht für mich. Mhm. Ich habe ja neuerdings Kinder, also meine Freundin hat ja Kinder, und ich habe ein Kinderbuch gekauft, das heißt das große Mammutbuch der Technik, was glaube ich auch irgendwie in das Genre Wissenschaftsbuch passen kann, nur halt für Kinder. Also es ist ein riesengroßes Buch. Da drin wird Technik erklärt. Und zwar von einem Mammut, das so durch die Welt läuft und sich die Technik anguckt und erklärt kriegt, wie funktioniert, also so Basics halt, ne? Wie funktioniert eigentlich ein keine Ahnung, was nehme ich denn jetzt? Was weiß ich, Wasserturm oder ein Motor oder solche Sachen. Also so auf Kinderniveau wird da Technik erklärt. Und ich bin sehr, sehr begeistert davon, muss ich sagen. Also eigentlich blätter ich die ganze Zeit drin rum und freue mich darüber, dass ich das habe. Ja, da gibt es, glaube ich, auch noch mehr von, die kenne ich aber nicht. Also es gibt, glaube ich, noch mehr so Bücher, die hier sag schnell.
Ne? Gut sind?
Ja, auch für Kinder, also so Technik und Wissenschaft Kindern zugänglich machen. Ja, es gibt eins, das ist ein Biologiebuch, das liegt auch rum, aber ich weiß leider nicht, wie es heißt. Vielleicht finde ich das noch, das hat mich auch sehr, sehr begeistert.
Hm. Also es ist gerade bei Kinderbüchern, also das ist immer so schwer. Es gibt gute, sehr, sehr gute Kinderbücher und auch wirklich grottenschlechte, weil gerade irgendwie, ich habe so das Gefühl, irgendwie jeder Depp, der meint, der müsste jetzt irgendwie ein Buch schreiben, der ach, ich schreibe mal ein Kinderbuch.
Ja, das muss man aber erstmal hinkriegen. Also dieses Mammutbuch der Technik, also das macht wirklich Physik für Kinder verständlich.
Ja, aber gerade Kinderbücher sind halt irgendwie, zumindest meine Erfahrung auch, ich habe ja schon ein paar Bücher geschrieben, Kinderbücher sind nochmal schwieriger,
klar,
als normale Bücher zu schreiben. Aber wenn du das anschaust, immer jeder Promi schreibt ein Kinderbuch, weil er denkt, ach, Kinderbücher kann ich doch schreiben. Kinderbücher kann doch jeder.
Ja, keiner.
Ja, also das Lesen ist ja egal, es geht ums Kaufen und Promi-Bücher werden gekauft, weil die haben schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, da weiß der Verlag schon, okay, das können wir irgendwie drucken, der Buchladen weiß, okay, das können wir verkaufen, dann wird das dann gleich im Eingang da irgendwie aufgestapelt und alles und sehr viel von den Büchern, die halt so verkauft werden, hängt halt die Verkaufszahl auch davon ab, wann und wo die Bücher präsentiert werden und so weiter. Also eines meiner lang laufenden Projekte ist ja jedes Mal, wenn ich in den Buchladen gehe, probiere ich zu messen, also jetzt nicht mit Maßband oder sowas, sondern durch Schrittlängen, wie weit ist es vom Eingang bis zum letzten Winkel des Buchladens
und
wie weit ist es vom Eingang bis zu der Abteilung, wo die Naturwissenschaftsbücher liegen. Und dann halt meistens ist es ziemlich knapp dasselbe. Also das ist wirklich, die naturwissenschaftlichen Bücher, musst du gucken, in den Buchläden, meistens ist es immer, wenn der Buchladen mehrere Stockwerke hat, sind die naturwissenschaftlichen Bücher immer im obersten Stock und dann im obersten Stock immer ganz hinten. Also du musst wirklich, also das
wird jetzt quasi. Also auch mal, die populärwissenschaftlichen Sachen, also was weiß ich, so How Stuff Works oder irgendwie sowas.
Ja, ich sag mal, ich nehme als persönliches Kriterium die Abteilung, wo meine Bücher stehen.
Ja,
also okay. Weil das ist halt quasi die naturwissenschaftlichen, populärwissenschaftlichen Bücher. Ja, also da, wo das alles rumsteht. Und die sind dann wirklich, also das ist ja wirklich, das sind die Bücher, die du dann findest, wenn du sie explizit suchst, ja, im Gegensatz zu den ganzen anderen Büchern, die dir halt, wo du halt vom Buchladen mit der Nase drauf gestoßen wirst. Und das ist halt, damit der Buchladen deine Bücher so präsentiert, dann das funktioniert halt nur, wenn du quasi wirklich, wenn du schon eine gewisse Vorabprominenz hast, ja, also der Buchladen stellt dich halt irgendwie mit Stapel Bücher in die Eingangshalle, wenn er weiß, die Leute wissen schon, wer du bist. Ja, das finde ich oft ein bisschen schade. Ich meine, ich klingt jetzt alles so, als wäre ich da jetzt irgendwie persönlich genervt, dass meine Bücher im letzten Winkel stehen.
Naja, ich wäre persönlich genervt.
Ja, also. Ja, aber das jetzt, weißt du, das jetzt habe ich mir auch schon, das habe ich, natürlich bin ich auch persönlich genervt davon, aber das ist jetzt, ich habe mir das auch schon gedacht, lange gedacht, bevor ich irgendwie selbst Bücher geschrieben habe, dass es doch eigentlich interessanter und besser wäre, wenn wirklich halt die Buch, ich meine, klar, es ist, aus marktwirtschaftlichen Gründen ist es verständlich, aber es wäre halt schon irgendwie, ich würde mir so irgendwie wünschen, mein Buchläden quasi nicht nur das präsentieren, von dem sie eh wissen, dass sie es verkaufen, also nicht halt die Bücher präsentieren, die eh schon von Autoren stammen, die eh schon jeder kennt, sondern dass sie probieren, Neues irgendwie.
Dazu müssten sie aber kuratieren und das machen diese großen Buchladen.
Genau, kuratieren.
Halt also kuratieren macht halt der kleine Buchhändler und der macht es oft auch schlecht, muss man auch einfach mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, klar, wenn man Glück hat und mit dem Buchhändler so ein persönliches Verhältnis aufgebaut hat, sodass er einschätzen kann, was für Bücher man haben möchte oder gut finden könnte, dann funktioniert das. Aber also du brauchst halt Kuratierung, also einen Kurator. Ansonsten funktioniert das nicht. Und in den großen Buchläden kannst du es halt vergessen. Also da bist du wahrscheinlich bei Amazon sogar noch besser aufgehoben, weil du dich da von A nach B nach C hangeln kannst.
Ich habe da kürzlich in meinem Blog, ich weiß nicht, hast du das gelesen, ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich halt quasi jetzt mal ein bisschen so leicht polemisch Amazon verteidigt habe gegenüber den angeblich immer so tollen kleinen Buchläden.
Das habe ich gelesen,
ja. Weil ich halt irgendwie gerade diese Sache, ich fand, dass ich habe wirklich den Großteil der Bücher, die ich habe in letzter Zeit, die habe ich halt wirklich über diese das könnte sich auch noch interessieren, Funktion von Amazon gefunden, weil ich halt da wirklich Dinge finde, die ich sonst nirgendwo finden würde und schon gar nicht in einem normalen Buchladen.
Würde ich zu vielen Lesen kommen, hätte ich mich genau über diese Funktion ruiniert schon, ja.
Ja, es ist teilweise wirklich, ja, also ich bin noch nicht beim Ruinieren mittlerweile, aber ich habe wirklich wahnsinnig viele Bücher, ja, viel zu viele Bücher und das, also ist halt auch beruflich, aber es ist sowas, wo man sich wirklich auch ruinieren könnte, das stimmt. Mhm.
Ich habe jetzt mittlerweile auch rausgefunden, wie dieses Biologiebuch heißt, was ich eben erwähnt habe. Ist auch ein Buch für Kinder bzw. Jugendliche, obwohl ja doch so mit 7, 8 Jahren kommst du da schon langsam ran. Das Buch heißt Evolution oder das Rätsel von allem, was lebt. Das ist auch toll bebildert, so illustriert, also auch so, jetzt nicht so technisch illustriert, ne, dass du irgendwie siehst, so hier Mitochondrien, tralalala, sondern dann auch so mit so kleinen Kraftwerken und sowas mal gemalt. Also es ist echt gut gemacht, kann ich wirklich empfehlen. Also noch ein Kinder- und Jugendbuch, noch ein wissenschaftliches Kinder- und Jugendbuch.
Es gibt eine Serie von Jugendbüchern, die fällt mir jetzt gerade nicht ein, die ziemlich gut ist. Ich glaube, die heißt, also die Astronomie-Version von dem Buch, die heißt, glaube ich, nur Wow. Ist einfach nur Wow und da gibt es dann auch irgendwie noch eine Geologie-Variante. Kann ich da auch noch den Link schicken? Also die sind wirklich, vor allem grafisch wahnsinnig toll aufgemacht. Also das ist recht schön. Ich komme immer noch aufs Alter von dem Kind dran. Wenn das jetzt schon ein bisschen älter ist, also so 10 Jahre aufwärts ungefähr ist, dann kann ich auch die Bücher von Lucy und Stephen Hawking empfehlen. Das sind halt eher, das sind jetzt keine so Blätterbücher mit Bildern, sondern halt wirklich schon Romane, so Jugendromane, aber halt eben mit wissenschaftlichen Ansprüchen.
Die Bücher, die du meinst, die heißen alle Wow.
Es gibt, ist das die Serie?
Wow Weltall, Wow Naturtechnik, Wow Erde, ja, Wow Tiere. Genau.
Die meine ich, ja. Cool. Wow Erde habe ich und das Welt, also die sind wirklich grafisch extrem gut aufgemacht. Also die kann ich auch nur empfehlen.
Aha.
Und was ich auch noch cool finde, was ist was? Natürlich
ja, immer, das ist der Klassiker. Ne?
Und diese
ich sehe gerade hier beim Amazon wieder, Blick ins Buch, kann man ja gut machen. Das ist halt richtig, also ich gucke gerade ins Weltallbuch, das ist halt richtig grafisch richtig enorm aufbereitet. Dieses Evolutionsbuch ist auch, also das ist grafisch alles korrekt, aber halt so freundlich gezeichnet, wie von einem Comiczeichner halt. Also das ist dann irgendwie die Geißeltierchen sehen dann irgendwie freundlich aus.
Ja, warum nicht? Das ist, können auch freundliche Geißeltierchen sein. Das weiß man.
Ja, wow, interessant.
Also die finde ich auch gut. Und ansonsten, was ich kann, ich hatte mal eins, was ich auch gut fand, sind diese Bücher mit diesem Stift, der irgendwie, wo was rauskommt.
Stift, von, wo du so drauf tippst und dann macht's Geräusche?
Ja, es gibt zwei Marken. Es gibt, glaube ich, den Ting und von Ravensburger. Es gibt zwei Marken. Es ist halt quasi, du hast ein ganz normales Buch und dann hast du noch so eine Art, so einen großen Stift. Und mit dem kannst du dann zum Beispiel auf dem Buch irgendwo was antippen, anzeigen und dann kommt halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie ein Auto antippst, dann kommt ein Autogeräusch raus oder, ja. Oder sonst irgendwo da halt
entsprechend. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt.
Doch, das gibt's. Ja.
Das gibt schon. Weil das würde ich ja heute dann wahrscheinlich wirklich übers Tablet machen.
Ja, das gibt schon noch. Da gibt es auch, ich hab von meiner Nichte so ein Lexikon geschenkt, eben mit dem Stift. Und das ist wirklich toll, dass du wirklich, kannst du darüber rumspielen, die Kinder, auch wenn du noch nicht lesen kannst als Kind, kannst du das mit dem Stift, dann wird dir halt was vorgelesen, was da drin steht, beziehungsweise du hast halt die Geräusche von den Tieren dabei und so weiter. Also das ist dann wirklich so ein Buch, was du quasi anfangen kannst zu konsumieren, auch wenn du noch nicht lesen kannst und dann aber immer halt dann behalten und weiter nochmal neu entdecken, wenn du schon lesen kannst. Also wirklich so ein Buch, wo du halt wirklich lange was davon hast. Also das ist halt ein, finde ich, ein recht gutes Konzept. Und da gibt es halt auch viele, viele verschiedene Varianten, Themen und auch über Astronomie. Ich weiß gar nicht, ich bei irgendeinem so einem Astronomiebuch war ich irgendwie so als beratend tätig, aber ich weiß gar nicht noch, ob es schon erschienen ist oder nicht. Aber wahrscheinlich, also das, ja, Kinderbücher, da bin ich jetzt gerade nicht so drauf vorbereitet, aber
alles klar,
kein Problem. Da gibt's leider viel Schrott auch, das ist
das Problem. Das ist das Problem, ja. Darum, also Kinderbuchempfehlungen sind eigentlich sollte man immer, wenn man ein gutes Kinderbuch gefunden hat, möglichst breit streuen, dass dieses Buch ein gutes Buch ist, damit sich das einfach durchsetzt. Ja.
Müssen wir mal vorbereiten, dann kann ich auch, ich habe auch schon meinen Blog öfter mal empfohlen und alles, aber das müssen wir mal irgendwie, können wir vor Weihnachten machen oder sowas.
Ja, dann ja,
gut drauf vorbereitet, Idee. Dann machen wir irgendwie, können wir mal Kinderbücherwissenschaft machen.
Sehr gute Idee.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich noch eins, also ich hab so viel, wie gesagt, nicht, das heißt im Zweifelsfall, ach komm, was ich finde, was man immer lesen kann, sind die Bücher von Gerd Gigerenzer.
Ja,
Gerd Gigerenzer, das habe ich schon öfter erwähnt. Gerd Gigerenzer ist, glaube ich, eigentlich Psychologe, hat sich aber sehr stark mit Statistik beschäftigt und schreibt so Bücher. Also was ich gelesen habe von ihm ist das Einmaleins der Skepsis und Risiko heißt das andere. Da geht's halt, also Einmaleins der Skepsis hat den Untertitel über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken, wo er einfach erklärt, dass das grundlegende Problem des menschlichen Gehirns ist, mit Statistik nicht umgehen zu können, also mit Verhältnisangaben nicht umgehen zu können.
Ja, das ist ein relatives Risiko
und so. Relatives Risiko und so Zeugs, genau. Das hat er dann in dem Buch Risiko, wie man richtige Entscheidungen trifft, auch nochmal ein bisschen ausgedehnt, ausgeweitet. Also in Einmaleins der Skepsis erklärt er nur, was das Problem ist. In Risiko erklärt er, wie man das irgendwie in den Griff kriegen kann, auch in seinem Alltag. Und das Problem ist halt, dass wir ständig solche Meldungen lesen wie Brustkrebsvorhersage um 100% verbessert.
Ja,
das hört sich total super an. Das kann aber auch genauso bedeuten, dass von einer Million Stichproben, wo früher ein Treffer drin war, jetzt zwei Treffer drin sind und das hat überhaupt keine Bedeutung.
Ja.
Ja, das kann sogar noch statistisches Rauschen sein. Solche Sachen, und die legt er da sehr, sehr schön dar und schreibt es vor allen Dingen sehr, 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 sehr einfach. Also da muss man jetzt nicht irgendwie ein Faible für Naturwissenschaften haben oder Naturwissenschaftler sein. Das kann halt jeder Depp lesen, was der schreibt. Den würde ich auch unbedingt gerne, wollte ich immer mal interviewen auch. Ja. Was im Übrigen auch gut funktioniert, sind diese ganzen Für-Dummies-Bücher.
Da habe ich ehrlich gesagt, ich habe die damals nur gelesen, wie sie sich noch mit Computerkram beschäftigt haben und habe halt so als Referenz, ich habe irgendwie Perl für Dummies, habe ich
ja, gehabt,
also für sowas Java ist das super, für Dummies, aber jetzt die ganzen...
Aber auch die anderen Sachen, also was ich halt habe, ist, ich habe Mythologie zum Beispiel, was habe ich noch,
Materialwissenschaft.
Nee, nicht Materialwissenschaft. Sei nicht denn doof. Siehst du, hättest du vorher Bescheid gesagt, wäre ich nochmal kurz durch mein Regal gepflügt. Philosophie zum Beispiel ist auch sehr schön. Also das ist natürlich nur eine Einführung in die Einführung sozusagen. Also klar, wenn du irgendwie, das ist jetzt nicht auf universitärem Niveau oder sowas, aber wenn du überhaupt erstmal begreifen willst, wie so Sachen funktionieren, also was ist Mythologie? Das gibt's zu allen möglichen Themen halt.
Und gibt's auch diesen Podcast, den ich mal eine Zeit lang gehört habe und dann irgendwie jetzt schon länger nicht mehr, der Troja-Alert.
Ja, genau,
richtig, ja. Mhm. Den fand ich auch ganz gut.
Ja. Das kommt auch mal schön. Aber ist kein Buch.
Richtig, ja. Das ist kein Buch.
Da können wir jetzt leider nicht mit bei. Dann mach mal weiter.
Ja. Ich habe mich, das passt ganz gut zu einem von deinen Interviews. Du hast vor kurzem mit einer Islamwissenschaftlerin gesprochen. Ja. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Interview. Also wer es noch nicht gehört hat, nochmal anhören. Das war wirklich sehr interessant.
Dankeschön.
Und ihr, ja, und ihr habt ja auch drüber geredet, oder du hast es irgendwie drüber geredet, über die Frage, dass irgendwie der Islam noch eine Aufklärung braucht und dass irgendwie die Wissenschaft im Islam nicht so präsent ist und so ja. weiter. Und da habe ich ein schönes Buch, was ich jetzt auch gerade, das habe ich schon fast durch, darum habe ich es hier liegen. Das ist schon ein bisschen, ich glaube, 2 Jahre oder 3 Jahre alt von Jim Al-Khalili. Weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, nie gehört.
Das ist ein britischer Physiker, der macht auch viel im Fernsehen, also ein paar schöne BBC-Dokumentationen gemacht, macht die Sendung, nee, der macht jetzt nicht die Sendung, aber ich fällt gerade nicht ein. Aber ja, macht halt jede Menge Wissenschaftssendungen mhm. in BBC und ist halt sehr, sehr, sehr guter Wissenschaftskommunikator und stammt ursprünglich aus dem Irak. Also ist, glaube ich, irgendwie als Kind aus dem Irak nach England gekommen. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, da ist jetzt eine deutsche Version, Im Haus der Weisheit, die arabischen Wissenschaften als Fundament unserer Kultur. Und darin erzählt er halt, ja, also was im Mittleren Osten, in Arabien, so vom 8. Jahrhundert an, so an Wissenschaft passiert ist. Denn man hat ja meistens die Vorstellung, dass quasi die arabischen Wissenschaftler, dass die im Wesentlichen nur so die Aufbewahrer waren. Ja, also da waren die Griechen, die haben jede Menge rausgefunden. Dann kamen die Araber, haben den Kram irgendwie übersetzt. Und dann später haben sich die in der Renaissance die Europäer wieder zurückgeholt und dann ging es wieder weiter.
Also das war so aber nie das, was ich gedacht habe. Also mir war eigentlich immer klar, dass die Araber, also die islamische Welt oder der Islam damals, oder dass in der islamischen Welt im Grunde die Grundsteine für unsere Kultur gelegt wurden. Mathematik, die Schrift, die wir haben und solche Sachen. Astronomie war groß. Sie haben es nur nicht geschafft, da am Ball zu bleiben, ne?
Ja, also das Ding ist, also erstmal, dass das halt, es ist halt, zumindest schreibt Al-Khalili das in dem Buch, dass halt doch das oft so gesehen wird, dass eben die arabischen Wissenschaftler das halt wirklich quasi nur übersetzt haben. Es war auch wichtig, dass sie das gemacht haben, weil halt so das Wissen von den Griechen auch erhalten geblieben ist. Mhm. Aber sie haben halt, da ging es halt, haben halt durchaus mehr gemacht, ja, also, jetzt eines der Anlässe, warum wir das Jahr des Lichts 2015 feiern, ist das 1000-jährige Jubiläum von Al-Hassan. Der hat den Kitab Al-Irgendwas geschrieben. Also das Buch der Optik, also quasi die Grundlagen für die Optik gelegt. Und da auch die ganzen Mathematiker, Al-Khwarizmi, das ist irgendwie der Name, wo halt irgendwie unser Ausdruck Algorithmus herkommt. Ja, also der hat quasi die Grundlagen für das gelegt, was wir heute Algebra nennen. Ja, also diese Symbolmanipulation. Und gab es auch Ibn Sina, diesen berühmten Arzt und so weiter. Also da gab es jede Menge berühmte Wissenschaftler. Aber was ich dachte, was dich vielleicht interessiert, was da gut dazu gepasst hätte, war, dass diese ganze Geschichte mit diesen Wissenschaftlern aus so dem 8. 9. Jahrhundert, das war, ich kann mir die ganzen arabischen Namen, die sind alle so fremd, da merkt man sich die alle immer nie. Der Al-Mamun hieß der, das war eben dieser Herrscher Kalif in Bagdad, der halt dieses Haus der Weisheit quasi, also diese großen wissenschaftliche Revolution da damals ausgelöst hat. Der war Anhänger einer theologischen Strömung im Islam, die sich Mutasila nennt oder schreibt, ich aussprechen tut sie sich wahrscheinlich irgendwie anders. MU Apostroph Tassila. Und das ist im Prinzip das, was man so quasi die bei uns in der Renaissance nennen könnte. Also Mutasila ist eine rationale theologische Strömung, wo es halt wirklich darum ging, dass das eben Theologie mit rationalen Argumenten geführt wird und dass die rationalen Argumente zu bevorzugen sind. Ja, also das ist halt wirklich nicht, dass der Koran eben zum Beispiel eben nicht jetzt irgendwie das reine Wort Gottes ist, das absolut geglaubt werden muss, sondern dass es eben rational interpretiert werden muss. Hm. Und dass eben, die Suche nach der Erkenntnis, die Suche nach der Wahrheit in der Natur und so weiter, dass das genauso wichtig ist wie die theologische Auslegung. Also im Prinzip genau das, was halt so man halt als wissenschaftliche Weltsicht man normalerweise interpretiert, zumindest insofern weit es jetzt in einem religiösen Kontext möglich ist. Und dass diese Mutasila Strömung, die war halt damals extrem stark, wie sich eben all diese Wissenschaftler da arabischen Wissenschaftler eben ihre Arbeit geleistet haben und ist dann halt ab dem 11. Jahrhundert ist sie dann halt, ja, aus Gründen, so weit bin ich im Buch noch nicht, aber aus verschiedensten Gründen halt dann leider verschwunden. Gibt es irgendwie hier bei Wikipedia, habe ich gerade geschaut, da Ahmad Amin, ich weiß gerade nicht, wer das ist, aber anscheinend irgendwie jemand, der sich auskennt, der beurteilt die langfristige geschichtliche Entwicklung wie folgt. Die Zurückweisung der Mutasila war das größte Unglück, das die Muslime traf. Sie haben damit ein Verbrechen gegen sich selbst verübt.
Aha.
Ja, also das ist anscheinend, ich weiß nicht, das ist ganz interessant. Man könnte es fast so sagen, dass quasi, du hast gemeint in dem Gespräch, die arabische Welt braucht quasi ihre Aufklärung noch. Und man könnte vielleicht sagen, vielleicht haben die schon und vielleicht sind die jetzt da, was uns noch bevorsteht. Nämlich dann, was kommt, wenn man die Aufklärung hinter sich gelassen hat und
der religiös-konservative Backlash wieder einzuhalten. Genau. Hört man eigentlich im Hintergrund die Bauarbeiten, die bei mir im Hausflur stattfinden?
Ich höre jetzt fast gar nichts.
Alles klar.
Ganz leise irgendwas gehört, aber es war jetzt nicht, dass es mich irgendwie...
Okay, ist nur dass jetzt auch die Hörerschaft, falls ihr euch wundert, also ich habe leider Gottes Stemmarbeiten im Hausflur und die hören auch nicht auf. Alle nächsten Sendungen werden entsprechend geräuschbelastet sein.
Solange sie nicht durchsprechen...
Genau, nee, das machen sie dann nochmal ein andermal. Ich habe noch was, wo wir bei Kindern waren, fiel mir das ein. Das ist sowas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl ich die Bude voll damit habe. Es sind auch Kinderbücher. Und zwar Walt Disneys lustige Taschenbücher.
Ja,
gibt es in einer History Edition.
Das, ich habe wahnsinnig viel über Geschichte aus den lustigen Taschenbüchern gelernt.
Genau, und das gibt's jetzt halt in absichtlich, also so Geschichten aus der Renaissance, Geschichten aus der Antike und dann laufen halt die Mickey und Goofy und Donald und alle laufen halt in der Gegend rum und erleben Abenteuer und du kriegst halt so ein bisschen mit, wie damals das Leben war und wie so die Verhältnisse waren. Sehr, sehr nett gemacht. Also ich kann man auch super verschenken, weil die kosten halt irgendwie nur 7-8 Euro oder sowas.
Ja, ich habe schon seit Jahrzehnten, ich glaube, mein letztes lustige Taschenbuch habe ich irgendwie vor 20 Jahren gekauft. Das war irgendwie so damals noch bei Ausgabe 120 oder irgendwie sowas. Also wie ich die gelesen habe, da war das noch zu der Zeit, wo doch jede zweite Seite farbig war und so weiter.
Ja, genau, das war
also
ja.
Also mit Zwischengeschichten und Vorgeschichten und sowas. Also da bin ich die ganz, ganz alten Sachen. Aber da waren wirklich Dinge dabei. Also ich kann mich noch erinnern, da gab es irgendwie ein Buch, das war irgendwie nur über einen Trojanischen Krieg, weil die alle im Trojanischen Krieg waren. Ich habe irgendwie eins meiner Lieblingsbücher ist das, wo sie im Prinzip in einem Taschenbuch den kompletten Ringzyklus von Wagner irgendwie nacherzählen.
Auch geil.
Also irgendwie alles, was ich über Wagners Ring weiß, weiß ich aus dem entsprechenden lustigen Taschenbuch.
Super.
Ja, also das da liest, da kann man echt viel draus lernen, das stimmt.
Ja, ich habe die komplette Ausgabe, also lustiges Taschenbuch History heißen die Dinger. Ja, kostet 9 Euro. Also kann man sich eigentlich immer mal kaufen.
Ja. Mal gucken, ja. Wann bist du das letzte Mal geschitstormt worden?
Wann bin ich das letzte Mal geschitstormt worden? So richtig eigentlich noch nie. Also dass jetzt so unendlich viel Hass über mich hineingebrochen wäre, hatte ich eigentlich noch nie. Ich überlege gerade, wann bin ich denn das letzte Mal geschitstormt worden? Nee, eigentlich bin ich da bisher ganz gut drum rumgekommen. Beziehungsweise ignoriere ich das auch meistens, wenn sowas losgeht.
Ja, manchmal kann man es nicht ignorieren und das ist ein Buch, das
ist... Manchmal kann es der Chef nicht ignorieren, ich kann das sehr gut.
Ja, okay. Das ist jetzt ein Buch, das ist wirklich ein ganz neu, das ist gerade erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Das ist von John Ronson, ich weiß nicht, ob der da was sagt. Nee. Das ist auch so ein Brite, der ist Journalist und schreibt halt immer so Reportagen und Reportagebücher und wirklich hat auch sehr so extrem Reportagen. Also ein Buch, was ich vor kurzem von ihm gelesen habe, das heißt Them, also Sie... die verschwörungstheoretische Sie, also Sie, die halt für alles verantwortlich ist.
Genau. Ja. Mensch, das habe ich rumliegen irgendwo. Das ist uralt, das Buch, ne?
Ja, das ist wirklich gut. Wo halt wirklich dann auch mit so Typen wie diesem, wie heißt der, David Icke, Ike, diesem Reptilienhaine irgendwo rum, die fahren dann durch die Gegend und probieren sich in das Hotel einzuschleichen, in dem dann angeblich gerade irgendwie die Weltverschwörung tagt und so weiter. Also der ist halt...
Das habe ich mir irgendwann mal auf dem Wühltisch gekauft und aber nie reingeguckt.
Das lohnt sich. Das ist sehr, sehr extrem gutes Buch. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, ja. Weil da wirklich diese ganze auch geht es halt irgendwie um die keine Ahnung, diese ganzen Geschichten, die da irgendwie erzählt werden von irgendwelchen Politikern, die dann angeblich irgendwelche satanischen Rituale irgendwo feiern in irgendwelchen Campingplätzen in den USA und diese ganzen diese Sekten, die sich irgendwo in den USA in irgendwelchen Bergen verschanzen und dann irgendwie mit Waffen in ihren Häusern warten und dann irgendwie kommen, dann irgendwie alle erschossen werden von der Polizei und so weiter. Und der ist ja wirklich mit den ganzen Leuten beim Ku Klux Klan war er auch dabei und hat mit den Führern gesprochen und bei deren Sachen mitgemacht. Also der war wirklich drin. Und der hat auch zum Beispiel das Buch geschrieben, die Männer, die auf Ziegen starren.
Ah, von dem ist das, okay.
Ja,
den Film habe ich gesehen.
Ja, und das Buch, ich kenne auch den Film, das Buch kenne ich nicht, aber da hat er sich anscheinend mit der Pseudowissenschaft in der Armee beschäftigt. Und das neue Buch heißt So You've Been Publicly Shamed. Ja, also
ja.
Du wurdest öffentlich beschämt, heißt quasi das Buch. Und der hat sich halt damit beschäftigt, wie dieses Phänomen der öffentlichen Scham, des öffentlichen Beschämung funktioniert und vor allem, wie sie das eben in der modernen Welt auswirkt. Also er hat auch ein bisschen so historische Sektionen drin, wo es halt darum ging, also wie früher, wo du halt irgendwie am Pranger gestellt worden bist oder sowas, ja.
Na, in der DDR hat es das ja noch, eben öffentliches Beschämen beim Fahnenappell. Ne? Da wurdest du dann einfach mal niedergemacht vor versammelter Klasse.
Das gibt es in den USA immer noch. Da gibt es wirklich Richter, die dich verurteilen, dass du halt irgendwie mit einem Schild auf der Straße stehen musst. Ich bin zu schnell gefahren und habe hier die anderen zwei Leute umgebracht oder irgendwie sowas, ja. Also das sowas gibt es in den USA immer noch, kommt auch im Buch vor. Aber der Hauptaugenmerk liegt halt wirklich auf der Internetsache. Ja? Also er beschreibt dann ein paar so Geschichten. Das sind halt diese ganzen Geschichten, wo halt irgendwie im Prinzip irgendjemand etwas nicht wirklich Schlimmes macht, was dann aber halt so ein Eigenleben gewinnt. Also da gab es so diese Geschichte, fällt gar nicht ein, wie die Frau hieß. Die hat halt im Prinzip immer wieder auf Facebook irgendwelche dummen Fotos gepostet, keine Ahnung, von einem Nichtrauchenschild eine Zigarette geraucht oder von einem Nicht-Herumlungern-Schild herumgelungert. Und dann war sie einmal irgendwo bei einem, es war irgendwie so ein Soldatenfriedhof, da stand irgendwie bitte Ruhe und da hat sie halt ein Foto gemacht, wo sie gerade den Mund aufreißt und schreit.
Ja,
es ist halt einfach dumme Witze halt. Und das, aber so wie es im Internet ist, dann kommt da ein riesen Shitstorm, wird geteilt, dann kriegt die irgendwelche absurden Drohungen, Todesdrohungen von Militärveteranen, die sagt, wie du tust und so unsere, weil es irgendwie so ein Armeefriedhof, ja,
gute mit dem Schild. Güte, ja.
Und da wurde es halt wirklich dann irgendwie mit schlimmste Drohungen alles, die hat dann ihren Job verloren, hat dann auch über ein Jahr lang ihr Leben nicht mehr in den Griff bekommen, weil die hat wirklich irgendwie, auch da hast du doch irgendwie psychische Störungen, jedes Mal, wenn sie sich irgendwo bei einem Job bewirbt und so weiter, was macht der Arbeitgeber? Er schreibt mal den Namen in Google rein und dann kommen erst mal 5 Seiten Google, wo halt irgendwelche Leute erzählen, was für eine schlimme, schreckliche Frau diese Dings nicht ist, dass sie irgendwie, weil das halt dann auch, wie gesagt, das ist halt gerade bei Twitter und so weiter, da reicht es, wenn du einmal irgendwie auf Retweeten drückst und so weiter, und schon bist du auch mit dabei und das probiert halt auch zu erklären, also Psychologie der Massen und so weiter, wie das funktioniert und das ist halt, wie schwierig das ist, quasi da reinzurutschen, oder wie leicht es ist, da reinzurutschen,
weil die Moral des sozialen Netzwerks so volatil ist, dass du nie weißt, ob du gerade was falsch machst oder nicht, oder?
Genau.
Weil, ich meine, es ist halt nur ein Witz, du stehst da und schreist, das ist für jeden halbwegs denkenden Menschen, ist es ja offensichtlich, dass das ein Scherz ist, dieses Foto. Ja, und sie nicht dazu aufruft, jetzt irgendwie Gräber zu schänden oder sowas. Also von mir gibt es zum Beispiel ein Foto, da stehe ich vor dem Zaun einer Raffinerie, neben einem Schild. Ich stehe mit einer Zigarette in der Hand vor dem Zaun einer Raffinerie, neben einem Schild, auf dem steht Rauchen und Fotografieren verboten. Das Foto gibt es, das hat ein Freund von mir gemacht und auch in seinem Bestand. Und das ist halt genau sowas. Also niemand würde auf die Idee kommen, dass ich deswegen jetzt rauchend durch die Raffinerie laufen würde.
Ja, aber das ist halt so, oft ist es auch so, dass du quasi gar nicht mehr dann, wenn du mal so drin bist, also du bist, ist es selten, dass du quasi wirklich als Erster so ein Foto siehst und drüber schreibst oder was. Ja. Und du kommst halt irgendwie, nachdem schon irgendwie 1000 Leute sich darüber aufgeregt haben und irgendwo.
Das heißt, 1000 Leute haben vorher gesagt, wie du es moralisch zu bewerten hast.
Genau, hast du ja bei Twitter oder Facebook, hast du ja alle jede Woche irgendwie ein neues Gate oder einen neuen Aufschrei zu irgendwas, ja. Und dann ist halt wirklich, war ja auch Bombergate was da doch alles war. Also das ist dann, und das ist halt einerseits ist es, beschreibt halt schon Rons am Anfang, da ging es darum, dass irgendwie irgendjemand hat einen Twitter-Account mit seinem Namen gehabt und da irgendwie einen Bot laufen lassen, der halt irgendwie komische Sachen erzählt hat in seinem Namen. Ja. Und der hat dann probiert, das waren nämlich Wissenschaftler, die das halt irgendwie gemacht haben. Und der hat dann mit denen irgendwie ein Interview geführt und hat dann das Interview bei YouTube reingestellt und dann hat dann eben auch so geschaut, dass er gesagt, ja, das sind die Typen hier, die meinen Account hier irgendwie geklaut haben und den nicht hergeben wollen. Und dann, es hat sich auch so ein kleiner Shitstorm entwickelt, der hat noch beschrieben, wie cool er das fand, dass jetzt quasi hier das ganze Netz hinter ihm steht und diese Wissenschaftler hier fertig macht, die ihm da das rausgeben. Und dann ist es dann wirklich eben bis hin zu schlimmen irgendwelchen fast schon Drohungen, Gewaltandrohungen gegenüber diesen Wissenschaftlern gegangen ist, wo er dann gedacht hat, okay, vielleicht ist das irgendwie doch nicht so gut, als diese Meute da aufzuhetzen in der Art. Und das ist halt das Problem, dass du halt nicht wirklich weißt, was es ist halt, das fehlt halt im Prinzip, es fehlt halt, er beschreibt es dann am Schluss auch, wo er dann noch mit Psychologen drüber spricht, dass halt quasi die, dass du dann im Wesentlichen, wenn du da jetzt quasi irgendwie so eine, irgendwas teilst oder retweetest, dass du halt dann, du machst es ja nicht, meistens nicht, weil du jemanden wirklich sagst, du willst was Schlimmes willst, sondern weil du denkst, du tust das Richtige. Du denkst, du tust jetzt hier, du machst die Welt jetzt ein bisschen besser, indem du jetzt hier dafür sorgst, dass dieses deiner Meinung nach unangebrachte Verhalten hier öffentlich geahndet wird. Ja, also du machst das quasi, schreib darüber das Stanford-Experiment, wo halt dir, das wird dir auch was sagen, nehme ich an, wo es darum ging, dieses Gefängnis-Experiment, wo halt dann die simulierten Gefängniswärter auch.
Ein Experiment zu Gewalt in Gruppen, ne? Also Studenten wurden eingesperrt, die Hälfte hat Gefangene im Gefängnis gespielt, die andere Hälfte hat Aufseher gespielt und obwohl die Tür nicht abgeschlossen war, was eigentlich das Faszinierende ist. Also es hat sich erstmal eine extreme Gewalt entwickelt, also die Gefängniswärter, die vermeintlichen, haben die vermeintlichen Gefangenen real unterdrückt und real misshandelt und die vermeintlichen Gefangenen sind aber auch nicht geflohen. Also und es war ein Experiment, das heißt also die Tür zu diesem vermeintlichen Gefängnis stand immer offen, die hätten einfach nur gehen können, was sie nicht gemacht haben. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Ding. Also einmal sagt das viel darüber, wie Gewalt entsteht in solchen Gruppen und aber auch, wie sozialer Druck auf dich wirken kann, obwohl er völlig absurd ist. Das ist echt, also Stanford-Experiment ist toll. Das war damals, glaube ich, Philipp Zimbardo, der das gemacht hat.
Ne? Genau, also das in dem Buch, da hat der Ronson auch ein bisschen noch nachgeforscht und mit Leuten geredet und hat auch, ich bin jetzt da kein Psychologe, ich kann das nicht einschätzen, aber er kommt da auch zu einer leicht anderen Schlussfolgerung. Also da ist das hauptsächlich irgendwie die ganze Gewaltszenen, die da kolportiert werden von diesem Stanford-Experiment, dass die hauptsächlich von einem einzigen Wächter unter Anführungszeichen begangen worden sind, dass eben die meisten anderen, die haben halt im Prinzip,
er hat auch mit Leuten, die Mitläufer, ne?
Ja, der hat auch, nicht Mitläufer, das ist halt wirklich, das halt, er hat gemeint, im Wesentlichen ist da nicht so viel passiert, wie getan wird, sondern dass es hauptsächlich wirklich war, das waren halt im Wesentlichen dass die Wächter und die Gefangenen quasi, sind gesagt, okay, sie haben ja mal gewusst, das ist halt ein Experiment und dass die halt im Wesentlichen mitspielen wollten. Ja, also irgendwie, der Willits irgendwie hier, der Simba, wie hieß er,
Zimbardo.
Ja. Er will jetzt quasi, dass wir die Wächter spielen und er will jetzt, dass wir die Gefangenen spielen, also spielen wir jetzt Wächter und Gefangene. Ja, also das quasi nicht jetzt irgendwie, dass die Gewalt entwickelt hat, sondern dass diese Gewalt gespielt worden ist, weil sie eben, okay, das ist halt irgendwie der Chef, weil das ist
auch der erwartet das, ne? Also genau, das ist ja das Problem bei Experimenten immer, also insbesondere bei psychologischen Experimenten, dass du irgendwie dass du irgendwie die Störvariable rauskriegen musst, dass die Probanden ein gewünschtes Verhalten, also ein Verhalten mutmaßen, was gewünscht ist, also oder ein Verhalten an den Tag legen, von dem sie denken, dass es genau das gewünschte Verhalten des Testleiters ist.
Ja. Genau, und dann Zimbardo hat sich da eben nicht rausgehalten, sondern war eben quasi in dieser Experimentsituation quasi der Gefängnisdirektor, ja. Also hat sich selbst mitgespielt und das sagen halt viele Kritiker, dass das halt irgendwie jetzt nicht unbedingt das Beste war für dieses Experiment. Er hat da quasi wirklich im Hintergrund als neutraler Beobachter stehen müssen, aber nicht irgendwie als Chef der Gefängniswärter und denen, also muss man lesen, das ist ganz interessant, was er darüber schreibt. Aber was ich halt wirklich interessant fand, war, dass er halt einige von diesen Leuten dann auch interviewt und verfolgt hat, längere Zeit hinweg, die halt Opfer oder Empfänger eines so extremen Shitstorms geworden sind. Das ist auch die eine Frau, das war auch so ein Fall, wo die hat irgendwie was, die im Flugzeug nach Südafrika geflogen ist und dann irgendwie
ja, die einfach die also genau einfach auch einfach einen blöden Scherz gemacht hat.
Genau.
Und dann der dann aber ernst genommen wurde.
Ja, und vor allem die halt dann irgendwie 9 Stunden im Flieger saß, keinen Empfang hatte und dann irgendwie gelandet ist und dann schon irgendwie schon gekündigt war und alles und so weiter. Und die hat auch irgendwie, ich glaube, die hat am Ende vom Buch, hat die, glaube ich, immer noch keinen neuen Job gehabt und kein neues.
Das ist auch eine richtig harte, das ist eine wirklich harte Geschichte. Also ich finde das so unglaublich, dass so jemand, also man, weißt du, wenn ich irgendwo, also wenn mir irgendwas aufstößt, also irgendjemand twittert irgendwas, das stößt mir auf, dann ist das Erste, was ich mache, mir seine Tweets angucken aus den letzten Wochen. Einfach gucken, was ist das für ein Mensch? Ja, ist ja vielleicht zynisch. Also, weil das war ja ein zynischer Witz, den die Frau gemacht hat mit diesem, hoffentlich kriege ich kein AIDS. Ach nee, ich bin ja weiß.
Genau, ja.
Das ist ein perfekter zynischer Witz gewesen. Und ich bin mir fast sicher, ich habe es da nicht ausprobiert, aber ich bin mir sicher, dass wenn man ihre Timeline rückwärts liest, man merkt, dass sie ohnehin zu zynischen Witzen neigt, dass man das genau so hätte einordnen müssen.
Kommt dann auch in die, ja.
Das hat von diesen ganzen Arschgesichtern, die diese Frau vernichtet haben, keiner gemacht. Kommt der denn eigentlich auch zu irgendeinem Schluss, warum die Menschen so sind? Also warum die Menschen so großen Gefallen daran finden, andere Menschen zu vernichten, die sie noch nicht mal kennen?
Ja, es ist ja Schluss. Also Dorn ist kein Wissenschaftler in der Hinsicht. Aber ich glaube, wenn man das dann einen Schluss rausdestillieren kann, dann ist es eher so, dass die Menschen halt, ja, was ich vorhin gesagt habe, also die Menschen machen das, weil sie halt der Welt was Gutes tun wollen. Ja, also sie wollen, das ist quasi, es ist keine Gemeinheit oder Bösartigkeit, sondern einfach, es ist fehlgeleitetes Gutes tun wollen. Mir fehlt gerade das richtige Wort dafür. Also ja.
Ich mir auch.
Meine, im Prinzip so kannst du vielleicht mit den Impfgegnern, ja, die wollen ja auch irgendwie für ihre Kinder das Beste und weil sie aber halt irgendwie eine irrationale Vorstellung von das Beste haben, kommt dabei am Ende eben was raus, was definitiv nicht das Beste ist. Mhm. Und so ähnlich ist es auch da. Und dann natürlich hast du die ganzen Sachen hier mit Massenbewegungen und so weiter, also Massenphänomenen, die Psychologie der Masse, da gibt es nämlich auch irgendwie einen so einen ganz ekelhaften französischen Typen.
Gustave Le Bon.
Genau, der kommt auch öfter
im Buch vor. Ja, der wird immer von den Verschwörungstheoretikern, also beziehungsweise ja nicht, ja doch von den Verschwörungstheoretikern und Truthern, die zitieren ständig Le Bon und ziehen das als Beleg. Also Le Bon hat mal sinngemäß gesagt, die Masse hat keinen eigenen Willen, die Masse macht grundsätzlich das, was man ihr sagt, was sie machen soll. Das ist mittlerweile eine Binsenweisheit, aber es macht sich halt in so einer Signatur von irgendeinem Truther, also einer E-Mail-Signatur oder Forums-Signatur, sehr, sehr gut, dann Le Bon zu zitieren, weil das ja der Beweis dafür ist, dass wir alle manipuliert werden. So ein bisschen,
ja. Der war auch mit ihm, ist ja sehr unangenehmer Mensch, dieser Le Bon, der irgendwie für irgendwie rassistischen und er wollte, glaube ich, irgendwie zeigen, dass das mit seiner, der ursprüngliche Grund, warum er dieses Buch geschrieben hat damals, war halt, dass er irgendwie zeigen wollte, dass halt irgendwie Frauen und Ausländer und böse Untermenschen, dass die halt alle irgendwie viel dümmer sind als die gebildete aristokratische Pariser Klasse oder irgendwie sowas. Also dass der war halt wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Mensch. Aber was noch, vielleicht irgendwie noch, bevor wir dann zu einem anderen Buch kommen, ganz am Schluss schreibt halt, dass das Problem ist, oder ein Mechanismus für diese Aufschaukelung, ist beschreibt dann, du kennst ja sicherlich diese, wenn du im Auto fährst, siehst du irgendwie diese variablen Geschwindigkeitsschilder, ja, also da steht irgendwie, sie fahren jetzt so viel, dann siehst du dann die Geschwindigkeit direkt. Ja, und das ist auch die, er schreibt dann auch die Geschichte von dem Erfinder, der halt irgendwie gesagt hat, dass es eigentlich absurd ist, dass so ein Ding funktioniert, also man nicht wissen, dass das funktioniert mit diesen Variablen, diesen Anzeigen. Also sie wissen, dass das funktioniert, dass die Menschen langsamer fahren, aber eigentlich ist es absurd, weil das Schild bringt ja keine neue Information. Du weißt ja, wie schnell du fährst. Ja, du weißt, dass du hast ja deinen Tacho im Auto, du weißt, wie schnell du fährst, aber
Es ist ein Beobachtereffekt, ne? Es ist einfach, wir sehen dich dabei, wie du zu schnell fährst. Darum geht's.
Das auch. Und dann vor allem, du hast auch ein direktes Feedback. Also du siehst wirklich, du fährst, keine Ahnung, da ist irgendwie 50 erlaubt und du siehst, okay, du fährst jetzt irgendwie 52 oder 55 und du siehst das sofort und dann ist das quasi, das wirkt, dann kommt quasi so von außen der Impuls direkt zurück. Ja. Du gehst vom Gas und siehst da, siehst sofort, okay, jetzt bin ich auf 49, also du hast quasi wirklich sofort Feedback und das beeinflusst dann dein Verhalten. Direkt. Und genau so ist es dann auch, kann das jetzt nicht ganz genau ausfinden, aber das, da kommt dann eben zum Schluss, dass es eben auch bei diesen Shitstorms so funktioniert, dass du halt auch da, du schreibst einen Tweet, du kommst sofort zurück, du wirst sofort bestätigt von anderen und so weiter. Das heißt, dass du hast da auch diese gleiche Rückkopplung von außen, die das Ganze dann halt irgendwie extrem aufschaukeln kann. Mhm. Ja, und jetzt müssen wir noch irgendwas sagen, um den Shitstorm auszulösen.
Also am lautesten krakeelen immer die Scheinfeministen und Scheinfeministinnen, die da auf Twitter so unterwegs sind. Irgendwas gegen Frauen müssten wir jetzt noch sagen. Aber doch, Frauen sind dumm.
Das hatten wir beim letzten Podcast schon.
Ja, nee, hat auch nicht funktioniert. Ja, dann lassen wir das. Ich hätte noch einen Vorschlag und zwar, das ist jetzt ein bisschen blöd, was ein Kumpel von mir ist, der das geschrieben hat, aber nichtsdestotrotz, ich habe den auch schon mal interviewt, es gibt einen Podcast mit Matthias von Hellfeld, der ist Historiker und ein Kollege, arbeitet beim Deutschlandfunk, der kennt sich sehr, sehr gut aus in der Geschichte Europas. Also so von der Entstehung Karl der Große und so weiter, über die ganzen Kriege, die da geführt wurden und sonst was. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Akte Europa.
Das habe ich, glaube ich, gehört, im Podcast gehört und das Buch habe ich, glaube ich, immer mal gesehen.
Der hat, das ist dann irgendwann mal verlegt worden, ich weiß gar nicht, für mich, glaube DTV oder sowas. Und wie so oft machen Verlage ja dann ganz gerne keine weitere Auflage, wenn es vergriffen ist. Irgendwie, ja, lohnt sich nicht, drucken wir nicht, scheißegal. Und anstatt es dann als E-Book rauszugeben, liegt es halt bei denen irgendwo im Keller und verstaubt. Und Matthias hat es geschafft, die Rechte fürs E-Book zu kriegen an seiner Akte Europa und verkauft dieses E-Book jetzt für einen Fünfer. Und das ist, wie ich finde, ein total spannendes, sehr, sehr geil, also angenehm geschriebenes, spannendes, kurzer Abriss, so ein Ritt durch die europäische Geschichte. Und danach hast du, also so ging es mir jedenfalls dabei, ich habe immer so ein bisschen das Problem, was haben wahrscheinlich alle, Europa ist ja so ein sehr abstraktes Ding irgendwie, ne? Insbesondere mit der EU und ihrer Gesetzgebung, ihren ganzen Gremien und sowas. Aber so Europa als, wie soll ich sagen, als eine Idee, im Herzen zu begreifen, sag ich mal. Das hat nach dieser Akte Europa super funktioniert bei mir. Also du liest es durch oder ich habe es durchgelesen, hatte zum ersten Mal ein Gefühl davon oder ein Gefühl dafür, was Europa ist, wie es ist und warum es auch gut ist, wie es ist.
Ja, Europa ist auch
das Gefühl habe ich sonst nur, wenn ich mit dem Auto über eine Schengen-Grenze fahre, an der ich nicht mehr kontrolliert werde, weil ich mich daran erinnern kann, wie wir früher stundenlang in Schlangen gestanden haben, um nach Italien fahren zu können oder sowas.
Also wenn du wirklich erfahren willst, wie kompliziert Europa ist, vor allem in Mitteleuropa, der Teil, also wo wir hier leben, dann kann ich das Ende Jahr des letzten Jahres erschienen von Simon Winder, Kaisers Rumpelkammer, ist der deutsche Titel, der ein bisschen dämlich ist, aber im Wesentlichen geht es um die Geschichte des Habsburgerreichs.
Ja.
Und die Habsburgerreich war ja im Wesentlichen, das ist auch wieder das Habsburgerreich, das Heilige Römische Reich, deutsche Nationen. Genau. Das ist alles, es ist nicht das Gleiche, aber oft war es das Gleiche. Also das ist, wenn du das liest, das ist wirklich das, da merkst du erst, wie wahnsinnig kompliziert das alles ist, wann, wo, wer irgendwo irgendwelche wirklich kleinste, vollkommen scheinbar unwichtige Dinge dazu geführt haben, dass jetzt irgendwie hier der Herrscher von Wien jetzt für diese komische Ecke da ganz tief hinten am Ende zur Grenze von der Türkei zuständig ist und sowas. Also oder irgendwie ein Kaff in Norddeutschland zu Österreich gehört, aber das Kaff daneben an gehört zu Dänemark und das Kaff noch ein Dorf weiter gehört zu Holland und so weiter. Also wie extrem kompliziert, also wenn du das liest, dann ist es eigentlich, dann wunderst du dich eigentlich, dass wir heute so ein halbwegs normales Kontinent haben mit halbwegs normalen Ländern drauf. Ja,
also ja das, stimmt.
Das ist alleine schon eine Leistung.
Ja. Das ist tatsächlich schon alleine schon eine Leistung. Ja. Also eigentlich ist es ein Wunder, dass wir so lange in Frieden leben können. Und genau darum finde ich es umso verachtenswerter, was solche Parteien wie die AfD zum Beispiel veranstalten.
Ja.
Also das überhaupt in Frage zu stellen, also das finde ich, also nee. Hier fliegt, ja, also ich möchte bitte, dass niemand mehr aus dieser EU rausfliegt. Ganz im Gegenteil, die soll noch größer werden.
Ja, finde ich auch. Ja. Also wenn du das irgendwie, was nochmal, wenn du extrapolierst, was diese ganzen AfDs und diese ganzen anderen extrem patriotistischen, chauvinistischen, nationalistischen Parteien und Gruppierungen alle wollen, ich meine, deren Ziel ist ja, wenn du es extrapolierst, das ist ja wieder genau der ganze Krempel, den wir vor 1000 Jahren hatten, wo irgendwie jedes Dorf sein eigener Staat ist oder irgendwie in jeder Stadt ist irgendwie sein eigener Herrscher und wenn dem was nicht passt, dann reitet er aus und kloppt sich mit der Stadt nebenan, genau. Und so weiter.
Und das halt nur mit modernen Mitteln, das ist, was die haben wollen. Also jetzt natürlich wahrscheinlich nicht mehr mit irgendwelchen Reiterhorden, sondern halt mit irgendwas, weiß ich, irgendwelche Wirtschaftskriege.
Wenn die lang genug machen, dann haben wir auch nur noch Reiterhorden. Also, dann ja. Ja, also wie gesagt, das kann ich nur empfehlen. Also den Podcast, den du gemacht hast, den fand ich gut. Das Buch wird vermutlich auch gut sein. Und dann eben Simon Winder, Kaisers Rumpelkammer. Aber da hat auch am Schluss so ein schönes Konzept, wie er sich vorstellt, dass eigentlich wie Europa besser geordnet werden hätte können, um halt diese ganzen Kriege und so weiter zu vermeiden, weil dann doch ziemlich viele Grenzen da ziemlich absurd gezogen sind. Vor allem kommt dann sehr schöne Vereinigten Staaten von Österreich raus, die schön groß sind, mit mehr Zugang und so weiter, was ich als Österreicher natürlich gut finde. Aber deshalb ist Europa ist gut. Vor allem, wenn man das Buch gelesen hat, dann kommt man auch nie wieder auf so dumme Ideen, so Sachen zu sagen, wie Afrika ist oder in Afrika.
Ja, ja, ja. Ja, weil das Afrika, ist halt das Land im Süden.
Genau. Sag ich immer, das ist halt auch irgendwie, da merkst du erst irgendwie, dass du halt irgendwie, dass ein Kontinent macht Sinn, irgendwie, wenn du über Geografie oder Geologie redest, so als ganzes Ding zu bezeichnen. Aber wenn es um Politik geht, dann funktioniert das halt einfach nicht.
In unzähligen Gesprächen über noch mehr Flaschen Wein mit Matthias von Hellfeld hat der mich auf was gebracht. Also er sagte mal irgendwie, dass er eigentlich ein großer Fan von kontrafaktischer Geschichtsschreibung wäre. Mhm. Kontrafaktische Geschichtsschreibung meint, zu gucken, was wäre eigentlich, kennt man so, ne? Was wäre eigentlich, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Gibt's ja so einen ganz berühmten Roman, Vaterland heißt der. Ja. Kann ich auch nur empfehlen, ist echt spannend zu lesen. Und da habe ich ein Buch gefunden von Alexander Demand ist es. Das ist so Klolektüre, da kann man, ich mag das.
Heißt das, was wäre wenn?
Es hätte auch anders kommen können.
Ich habe nämlich ein Buch, das heißt, was wäre wenn?
Und ist auch von Alexander Demand.
Nein, aber es ist auf jeden Fall ein Überblick über kontrafaktische Geschichte und das liegt bei mir am Klo.
Ja, und das ist, und der Demand ist halt genauso, dass man kann das so schön wie so Videoclips lesen. Also irgendwo greifst du rein und liest ein bisschen. Und dadurch, dass wir natürlich über Geschichtsunterricht und was weiß ich, was für eine Bildung wir sonst so genossen haben, wir kennen die ganzen Stichworte ja, über die diese Leute schreiben. Und wir wissen ja in etwa, wie es ausgegangen ist, weil wir leben ja in Ausgang der Geschichte. Und darum macht das so einen Spaß, da auch immer so episodenartig reinzulesen in diese Bücher. Und das geht bei Alexander Demand auch. Also der macht halt so alles, ne? Irgendwie Römer, weißt du, so wenn die Römer Hermann damals besiegt hätten, wenn der Erste Weltkrieg nicht stattgefunden hätte und solche Sachen. Super. Total cooles Buch.
Genau.
Deins heißt, was wäre wenn? Muss ich auch noch auf die Liste schreiben.
Ich weiß jetzt nicht, von wem es ist, aber es ist ja, das ist eher ein bisschen akademischer, geht auch so über die Geschichte. Also wie hat sich irgendwie kontrafaktische Geschichte im Laufe jetzt entwickelt? Also wann ist das erste Mal passiert, dass jemand sich kontrafaktische Geschichten ausgedacht hat und so weiter? Das ist nämlich ein Mönch aus dem Mittelalter und so. Ja. Also ist halt, und dann natürlich auch viele Beispiele für mögliche kontrafaktischen Geschichten. Also,
ich habe hier ein Was wäre wenn? Alternative Geschichte von Hans-Peter von Peschke.
Das kann gut sein, ja.
Das ist vorne neu. Drauf, so vorne drauf so Reiter. Ja, aus 2014 ist das.
Ja, dann ist es das, ja.
Ah, okay. Oh, kommt auch auf die Liste. Was ich übrigens mache, ist, ich lege einen, das könnte mir um die Ohren fliegen, aber gut, ich lege einen Amazon-Wunschzettel an, wo ich einfach die Bücher draufklicke. Dann haben wir eine schöne Übersicht darüber. Ich weiß nur nicht, ob das so cool ist, weil nachher habe ich hier hunderte von Büchern. Naja, egal. Was wäre wenn, ist so, das Stichwort. Ja. Du wirst es auch haben, jeder hat es. Ich habe es vor allen Dingen deshalb besonders lieb, weil es an meinem Geburtstag erschienen ist letztes Jahr. What If von Randall Monroe. Also das heißt auch auf Deutsch, was wäre wenn? Also wirklich wissenschaftliche Antworten auf absurde, hypothetische Fragen. Perfekte Klolektüre, perfekte Geschenk.
Da bin ich davon ausgegangen, dass XKCD.de alle Podcast-Hörer hier kennen,
weil das gar nicht extra erwähnt.
Ja, genau. Also aber das ist ja auf jeden Fall, ich habe es auch gelesen, ist eine super Empfehlung, ja, auf jeden Fall.
Das muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer ist eigentlich dieser Randall Monroe?
Der war früher, ich glaube, bei der NASA irgendwas.
Also auch so ein Physiker oder so.
Ja, so Ingenieur, Techniker, okay. Ja, Physiker natürlich auch. Und hat bei der NASA, glaube ich, gearbeitet und dann halt irgendwann so mit Comiczeichnen angefangen. Und weißt du, wenn du die ganz alten X-Käse, die es anschaust, die sind ja noch wesentlich anders. Also da merkst du, dass das ein bisschen so nebenbei gemacht ist. Und ja, dann war er erfolgreich und jetzt macht er das.
Ich finde das so faszinierend, also gerade in What If, das ist ja auch eine wahnsinnige Rechercheleistung, die der da erbracht hat. Das finde ich so spannend dabei. Und ich frage mich immer, wie macht man sowas? Aber gut, der macht halt nichts anderes.
Ja. Genau, ja, wenn du das jetzt machen kannst, dann kannst du das machen.
Verdammt.
Genau, und Recherche. Ich muss jetzt hier nochmal das Podcast-Publikum ausnutzen, zwecks Recherche. Ja, denn es geht jetzt um Bier.
Ja.
Also eine meiner längeren Projekte ist es ja, Bier zu trinken und wissenschaftlich Bier zu trinken. Also nicht jetzt im Sinne von verkosten, sondern ich probiere ja, wenn ich über Wissenschaft rede, schreibe, Vorträge halte, immer zu zeigen, dass halt quasi vor allem Astronomie jetzt nichts ist, was irgendwo ganz weit weg passiert im fernen Universum, sondern eben auch was direkt hier bei uns passiert. Weil ja Astronomie ist ja nicht so die Wissenschaft, die auf den ersten Blick hier mit unserem Alltag was zu tun hat. Mhm. Ja, also das ist irgendwie etwas, was du dir irgendwie weit im Universum vorstellst und groß und unvorstellbar. Und darum probiert halt irgendwie so, das war auch irgendwie das vom Konzept von meinem zweiten Buch, das Komet im Cocktailglas, diese Astronomie, die im Alltag auftritt. Und einer meiner beliebtesten Vorträge, den ich schon am öftesten gehalten habe, ist halt, wie viel Astronomie steckt im Bier, wo ich halt irgendwie erzähle, anhand von einem Glas Bier, was in diesem Glas Bier ganz konkret für astronomische Phänomene stattfindet. Und das probiere ich halt jetzt im Laufe der Jahre immer ein bisschen auszubauen. Also ich probiere immer neue Zusammenhänge zu suchen zwischen Astronomie und Bier. Und da gibt es erstaunlich viele. Also ich habe ziemlich schon 5 oder 6 berühmte Astronomen der Vergangenheit gefunden, die alle irgendwie Bierbrauer waren, bevor sie Wissenschaftler wurden. Zum Beispiel Richard Carrington, ja, auch ein schönes Buch, The Sun Kings, die Sonnenkönige. Mhm. Das ist die Biografie von Richard Carrington, der die moderne Sonnenforschung begründet hat. Aber ich probiere halt, wie gesagt, nicht nur jetzt diese Geschichten übers Wissenschaft, Astronomie und Bier zu finden, sondern auch Biere zu finden, die mit Astronomie zu tun haben.
Also praktisch so wie dieses Blue Moon Bier Kanada oder
so. Einmal, um sie zu trinken, weil ich gern Bier trinke und gerne neue und gute Biere trinke. Und eben auch, um halt dann, ja, brauchst halt auch ein bisschen, wenn ich jetzt irgendwie Vorträge halte, immer auch ein bisschen Anschauungsmaterial, also wenn ich dann zeigen kann, ja, guck hier, also hier ist der Urknall, nicht im Universum, sondern hier den Urknall in der Flasche oder sowas, dass ich etwas zeigen kann. Und ich habe jetzt schon eine lange Liste, die habe ich jetzt irgendwie mal in meinem Blog veröffentlicht, von Biersorten mit astronomischen Namen, die ich gefunden habe. Es gibt schöne dabei, ja, also Dunkle Materie ist so ein Kraftbier aus Österreich. Die haben jetzt auch ein neues Chicxulub, den Asteroiden Einschlag, der die Dinos ausgelöscht hat. Dann gibt es das Blue Moon, hatten wir schon gesagt. Meteor gibt es aus Frankreich.
Auch schön.
Ja, Asteroidenbier.
Was war denn was du mir mal geschickt hattest, was so schlimm geschmeckt hat? Wie hieß das?
Das war Urknall. Urknall,
genau. Urknall, genau.
Ja, da weiß ich nicht. Das ist halt eine ganz winzig kleine Brauerei und da kannst du schon, das war kurz, ich hab da irgendwie 10 Flaschen noch rumstehen gehabt und hab kurz bevor die abgelaufen sind, habe ich sie noch an alle möglichen Leute verschickt. Also es kann durchaus sein, dass
das hat ganz
ein paar schon weg waren. Also. Wie ich sie frisch in Hamburg getrunken habe, da war es ganz okay eigentlich. Also ja, aber es gibt halt noch mehr so Bier. Es gibt nämlich Stardust und Space Station Middlefinger heißt eine hier. Mhm. Das ist ein dänisches Bier oder Cassiopeia Sternbilder hier. Oder in Polen gibt es irgendwie ein Hevelius oder Copernicus Bier und Pliny, der Ältere. Ja, Plinius oder Steini Quadrat, das ist aus Süddeutschland. Und da gibt es halt Unmengen Biere. Das Problem ist halt, die meisten kriegst du halt nirgendwo. Ja. Beziehungsweise nur, wenn du dort bist. Also ich habe halt irgendwie ein paar, kannst du halt irgendwie bei den diversen Online-Händlern bestellen, aber die meisten halt nicht. Und ich kann die Liste vielleicht auch veröffentlichen. Vielleicht ist zufällig jemand, der da in Großbritannien oder USA oder sonst irgendwo wohnt, in der Nähe dieser Brauereien, wo man die beziehen kann. Jo. Kann mir irgendwie dabei helfen.
Aber schickt dann die Sachen bitte zu Florian, nicht zu mir, weil wir wohnen recht weit voneinander entfernt.
Ja,
und
vor allem Holger säuft sie mir weg, dann wenn mir Holger schickt. Ja,
also. Das ist das nächste Problem, genau.
Nee, also ich habe auch da ist auch ein Bier, das fand ich, das bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das gut fand. Es gab Dogfish Head, eine Brauerei aus den USA, die haben ein Bier gemacht, das heißt Celeste Jewel Ale. Und die haben da zumindest, wenn man denen glauben kann, was sie auf ihrer Homepage gemacht haben, und die Fotos schauen zumindest recht glaubhaft aus, die haben da tatsächlich einen Mondmeteoriten genommen, den zermörsert und ins Bier geschmissen. Was ich ja fast schon wieder schlimm finde, weil so viele Mondmeteoriten haben wir auch nicht, dass man die irgendwie wegsaufen können. Hm. Aber das war vielleicht nur, war wahrscheinlich wirklich nur.
So Vollmondbier. Hast du das schon gehabt? Das Vollmondbier aus der ist es aus Österreich oder? Ja, aus Österreich ist es, glaube ich.
Ne? Also Vollmondbiere gibt's ja öfter
mit dabei. Ja, stimmt. Ich hatte ja mal den Thomas Frickel interviewt, der den die Mondverschwörung macht, und der hat mir dann Vollmondbier geschickt. Aber das ist auch nur ein Scherz gewesen, also ein Satirebier sozusagen.
Ich warte jetzt endlich, also ich glaube ab Ende März kann ich Haus der 100 Biere in Hamburg, glaube ich, heißt es. Da gibt es dann lieferbar Bier aus Grönland mit Gletschereis von Grönland. Gletscher ist ja auch Astronomie, also Eiszeiten, Milankovic-Zyklen und so weiter. Also und ich habe letzte Woche habe ich Bier von den Färöerinseln getrunken.
Das war auch schön.
Ja, da ist bald die Sonnenfinsternis.
Mhm. Ach, die Sonnenfinsternis, die uns alle umbringen wird, weil dann ja kein Solarstrom mehr kommt.
Das hatten wir ja schon, glaube ich, irgendwann mal besprochen im Podcast.
Ja. Wann ist das? Also, 20. März, glaube ich.
20. März, genau.
Ja, also ich hätte noch eine Literaturempfehlung. Achso, du warst mit dem Bier noch nicht fertig.
Ja, na, ich wollte sagen, wir haben halt ich werde dann diese Liste mit Bier in den Shownotes veröffentlichen. Mhm. Also wer da Hinweise hat, bitte melden. Und auch neue Biere mit Astronomie zu tun und auch neue Fakten über Astronomie und Bier. Und es gibt ein Buch, das habe ich mir jetzt gerade mal bestellt. Das heißt Froth, also Schaum, F-R-O-T-H, The Science of Beer. Mhm. Ist aber eher enttäuschend, weil da geht es wirklich nur um irgendwie, wie man sich das beste Bier zu Hause braut oder sowas. Ja,
also halt das ist aber jetzt auch nicht schlecht, ne?
Ja, eben. Wahrscheinlich bin eher der Biertrinker, nicht der Brauer, aber ja. Ich glaube, das ist das richtige Wissenschaftsbierbuch, das muss ich noch schreiben, damit es irgendwie. Das ist noch eine Marktlücke.
Ja, wahrscheinlich, ja gut, du lebst ja vom Bücherschreiben, von daher.
Genau.
Wo wir bei Geschichte sind, gibt's noch was ich sehr, sehr gerne lese, wo ich auch gerade meinen privaten Wunschzettel voll gemacht habe mit den letzten Büchern, die er geschrieben hat, weil ich ihn gerne lese. Das ist Heinrich August Winkler. Heinrich August Winkler ist Historiker und schreibt auch über Europa, beziehungsweise genau genommen über die Bundesrepublik. Da gibt es ein zweibändiges Werk von ihm, Der lange Weg nach Westen heißt es. Da ist dann wirklich detailliert beschrieben, also auch wirklich mit Verhandlungsergebnissen und wer hat wann mit wem geredet und wie ist es eigentlich gekommen, dass die Bundesrepublik sich dem Westen angenähert hat und nicht dem Osten angenähert hat und sowas. Das ist auch ich weiß gar nicht, wo ich dann anfangen soll. Also es ist halt einfach wahnsinnig, es ist faszinierend. Also ich find's nach wie vor faszinierend, was darüber zu lesen, wie es zu dem Land gekommen ist, in dem ich lebe. Und das so unübersichtlich aussieht und wo man sich so oft fragt, so wieso machen wir das? Also warum gehen wir mit den Franzosen um, wie wir mit den Franzosen umgehen und so? Und die Antworten darauf, die findet man in den Büchern, die Historiker geschrieben haben. Nur halt nicht ausdrücklich, sondern man muss die halt lesen und kriegt dann irgendwann ein Gefühl dafür, wo wir sind und wo wir herkommen.
Ja, kann ich sagen, so klassische Geschichte lese ich nicht ganz so oft, eher Wissenschaftsgeschichte, aber da lernt man auch viel über, es hängt ja auch alles zusammen. Mhm. Aber von der klassischen Geschichte, wie hieß denn das, was ich da letztens gelesen habe, was gut ist? Ich glaube, ich muss ihn kurz umdrehen, vielleicht finde ich es in meinem Bücherregal hinter mir.
Also währenddessen kann ich ja noch was reden. Also Winkler hat außerdem also nicht nur den langen Weg nach Westen, also den Weg Deutschlands in die Westintegration, also ne, so USA und also das, was man halt den Westen nennt, geschrieben, sondern halt auch über den Westen an sich. Also es gibt Bücher von ihm, eine Buchreihe ist es, die heißt Die Geschichte des Westens. Die werde ich hoffentlich auch irgendwann nochmal lesen können.
Ja, also das Buch, was ich meinte, finde ich jetzt gerade nicht. Vielleicht war es auch aus der Bücherei. Ich leihe mir auch immer wahnsinnig viele Bücher aus der Bücherei aus und weiß dann immer nicht jetzt irgendwie genau, was das war. Aber beim Umdrehen habe ich gerade eins gesehen, was in dem Regal der Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, Das heißt Verschwundene Reiche.
Hast du
das schon mal gehört? Das ist von Norman Davis, also alles über diverseste reiche Imperien der Weltgeschichte, die es heute nicht mehr gibt. Das habe ich mir auch mal gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen, aber es klingt auf jeden Fall interessant. Also wenn es schon mal jemand gelesen hat, könnt ihr euch, es ist ein ziemlich dicker Wälzer, also wenn es irgendwie grauenhaft ist, sagt mir Bescheid, dann fange ich es nicht an, aber es klingt auf jeden Fall interessant. Also das. Ja. Aber bevor es dann zum Ende gibt, also ich weiß nicht, ob du noch,
ich habe noch zwei, okay. Also zweieinhalb.
Ja, also ein Buch, ich habe auch noch zwei Bücher vom gleichen Autor,
genau,
die ich auf jeden Fall noch empfehlen muss.
Ich auch.
Denn das ist wirklich das Beste, was ich letztes Jahr gelesen habe. Das muss ich auf jeden Fall nochmal empfehlen.
Ja.
Oder will ich oder du?
Du, mach einfach, ist doch, wir sind doch hier nicht.
Ja. Also das ist von Dave Goulson, ein britischer Biologe. Mhm. Der hat sich auf Insekten und Hummeln spezialisiert und hat vor einem Jahr, nee, also vor einem Jahr kam es auf Deutsch raus, hat er das Buch veröffentlicht Und sie fliegt doch im Hansa Verlag, also Disclaimer, der Verlag, wo ich auch bin, es ist ein Buch über Hummeln. Ja, klingt langweilig, wenn man es hier denkt, irgendwie ein Buch über Hummeln. Man kann sich nicht vorstellen, dass man irgendwie so viel über Hummeln wissen möchte, dass damit ein ganzes Buch gefüllt werden kann.
Ich kann mir das mittlerweile vorstellen, seit ich mal jemanden zum Thema Ameisen interviewt habe und auch dachte, naja, was will der schon sagen? Und ich glaube, die Sendung ist 1,5 Stunden lang geworden. Also, seitdem also bin ich vorsichtig mit solchen.
Also ich habe das Buch halt, irgendwie letztes Jahr im Sommer irgendwie in die Hände bekommen und das war gerade wie unterwegs und hatte gerade nichts anderes zu lesen. Ich dachte, ach, lies das mal. Und ich habe echt gedacht, das war so großartig, wie was der erzählt. Da merkt man auch wieder diese extreme Komplexität, wie halt irgendwie alles zusammenhängt, wie du halt irgendwie von den Blüten, Blumen, Hummeln, bis das quasi, wie heißt das, Biodiversität. Biodiversität.
Ja,
also das sind dann wirklich, das halt quasi, wenn du, es geht halt immer, wenn jetzt irgendwie Greenpeace und WWF, dann geht es immer um Pandas, die aussterben und Nashörner, was natürlich auch tragisch ist, ja, also die müssen auch nicht unbedingt aussterben, wenn es nicht sein muss, aber was da bei den ganzen unter Anführungszeichen unattraktiven oder uninteressanten Tieren, wie eben irgendwelchen Insekten, da kennt man noch nicht mal alle, ja, also dass da die sterben aus, ohne dass man sie irgendwo zwischendurch mal entdeckt hätte, die Viecher. Ja. Ja, also und das ist wahnsinnig interessant. Und das zweite, also das gibt es erst auf Englisch, kommt, glaube ich, dieses Jahr auf Deutsch raus. Das heißt A Buzz in the Meadows, also irgendwie ein Surren.
Ein Summen in der Wiese, auf der genau. Wiese.
Also der hat irgendwie, also Coulson schreibt halt auch nicht nur über Hummeln, sondern schreibt auch viel über die Arbeit selbst und wie es halt schwierig ist, Forschungsprojekte finanziert zu bekommen, weil du halt gerade bei solchen Sachen wie bei Insekten und so weiter, da musst du halt mal irgendwie ein paar Jahre lang irgendwie so ein Feld anlegen und dann halt irgendwie 3, 4, 5 Jahre lang dieses Feld beobachten und gucken, was die Viecher treiben und was die Blumen treiben und wie sich das alles auswirkt und so weiter. Und das ist ja absurd, was die da machen, also wie die irgendwelche Hummeln irgendwelche Sensoren auf Hummeln draufgelegt, ja. Alles und die verfolgen und so weiter. Also das
demnächst werden sie fernsteuern. Ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung zu dieser Sendung und die Notizen hatte ich ja gelöscht, aber fällt mir gerade eine Arbeit gelesen, wo sie Kakerlaken durch elektrische Impulse ferngesteuert haben. Das könnte man dann theoretisch wahrscheinlich auch mit Hummeln machen.
Ja, also in dem Fall ging es eher, sie wollten halt nicht, aber das ist wirklich absurd, was die da machen
müssen. It's live! Entschuldigung.
Und, der hat dann eben geschrieben, dass halt irgendwie auch Probleme immer hatte mit Forschungsförderung für solche langfristigen Sachen. Und dann haben sie irgendwie dreimal in der Uni sein Versuchsfeld planiert, weil sie da was Neues hingebaut haben. Ja. Ist dann so genervt war, dass er sich eben in Frankreich, hat er sich so einen baufälligen Bauernhof irgendwie gekauft mit einer irgendwie Wiese hinten dran. Mhm. Er hat gemeint, also er nimmt jetzt die Wiese, die lässt er jetzt exakt so, wie sie ist, macht da exakt überhaupt nichts, aber wirklich erforscht die quasi exzessiv, schaut wirklich ganz genau hin, was passiert mit der Wiese, wie verändert sich die, wie lange dauert es, bis die wieder verwildert, bis da die Tiere dazu kommen, welche Tiere kommen und so weiter. Und das ist im Wesentlichen die Rahmenhandlung von dem zweiten Buch, wo er halt dann genau beschreibt, wie sich halt seine Wiese da im Laufe der Zeit verändert. Und darauf baut er halt diese ganzen Geschichten auf. Unter anderem war auch er daran beteiligt, herauszufinden, dass diese Neonicotinoide, ich habe das gesagt, diese Neonix, das ist so ein Pestizid, das in der Landwirtschaft verwendet worden ist, das maßgeblich dafür verantwortlich war, für dieses Bienensterben. Also da war halt das Problem, dass die haben halt untersucht, also die haben natürlich vorher untersucht, ob diese Pestizide den Bienen gefährlich werden können. Ja, also jetzt ist es nicht mehr so wie vor 50 Jahren, dass man einfach irgendwas in die Gegend rausschmeißt, sondern das hat man schon untersucht. Das Problem war, dass die halt nur geschaut haben, wie viel muss ich von dem Zeug einer Biene geben, dass die krepiert. Ja, und da halt dann nämlich entsprechende Grenzwerte festgelegt haben. Und die Grenzwerte von diesen Neonics waren halt deutlich geringer als das, was tödlich ist für Bienen. Und Dave Coulson und andere Kollegen haben halt geschaut, okay, vielleicht müssen die Bienen ja nicht unbedingt sterben dran. Ja. Es reicht ja schon, wenn die leicht ein bisschen verwirrt sind, ja. Weil dann finden sie nicht mehr zurück in ihren Bienen.
Dann sterben sie halt nicht unmittelbar, sondern mittelbar.
Ja. Und haben halt dann das untersucht und haben halt dann rausgefunden, ja, dass die halt wirklich sich auf die Orientierungsfähigkeit und das Nervensystem der Bienen auswirken. Und hat dann halt beschrieben, wie er dann diese Arbeit durchgeführt worden ist, wie sie dann auch die präsentiert haben, wie sie veröffentlicht ist, wie sie dann Diskussionen mit Politikern gehabt haben dazu. Also das ist ein interessanter Prozess, wo du halt siehst, wie wirklich so ein Forschungs- Ergebnis sich dann, ich glaube, am Ende ist es dann, mittlerweile haben sie jetzt so ein Moratorium für die Neonix halbwegs durchgesetzt. Ja, also wie es ja wirklich so ein Forschungsergebnis bis hin zu einer politischen Entscheidung sich durcharbeitet. Also das ist auch ganz interessant. Also die Bücher von Dave Goulson, die beiden, und sie fliegt doch, und dann das neue Buzz in the Meadows, kann ich nur extrem empfehlen. Selbst auch wenn ihr denkt, ihr interessiert euch nicht für Insekten und nicht für Bienen oder Hummeln oder sonst irgendwas, lest es trotzdem. Also am Ende.
Ich wollte gerade sagen, selbst wenn ihr denkt, ihr interessiert euch nicht für Insekten, doch tut ihr.
Genau.
Das ist das Ergebnis aller Gespräche, die ich mit Leuten, die sich mit Insekten befassen und damit auskennen. Das ist das eine Ergebnis, das ich aus all diesen Gesprächen ziehe. Doch, sie sind interessant, und zwar für jeden. Das ist irgendwie ein ganz komischer, das weiß ich nicht, wie man das nennt.
Ja, ich habe, wie ich das Buch angefangen habe, auch gedacht, Hummeln. Ja, Hummeln sind halt Hummeln.
Ja, vielleicht. Genau.
Aber
ja,
egal. Jetzt mittlerweile, ich bin jetzt zum Hummel-Evangelist geworden. Genau. Vor allem ist Dave Goulson, der kann auch wirklich wahnsinnig gut schreiben und erklären und erzählen. Und ich kann es nur empfehlen. Lest die Bücher von Dave Goulson.
Dasselbe gilt für die Bücher von Bill Bryson.
Auf jeden Fall auch, ja.
Der eigentlich ja mal Reiseschriftsteller war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Reisebücher von Bill Bryson sind übrigens auch toll. Also man kann eigentlich alles von Bill Bryson lesen. Was ich hier halt an wissenschaftlichen Büchern liegen habe, ich glaube, es sind noch die einzigen, die er gemacht hat. Ich weiß gar nicht genau. Eine kurze Geschichte von fast allem, wo er halt einfach das Universum erklärt irgendwie so alles, ja, also so ein Husarenritt eigentlich durch alles, was es so gibt. Das Universum, Technik, Biologie, einfach volle Kanne drauf irgendwie.
Es ist wirklich gut. Ein paar kleine Fehler sind drin, die mir aufgefallen sind, aber gerade in dem Astronomie-Teil, ich weiß nicht mehr, was, irgendwas um Pluto ging es, glaube ich, oder Planeten, irgendwas, also mein Spezialgebiet halt in der Astronomie, da habe ich Sachen gemerkt, die halt nicht ganz richtig waren, aber so ist es, man findet selten irgendwas, was komplett richtig ist.
Das andere heißt eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge, und ich habe noch nicht reingeguckt, aber es zeckt mich unheimlich an, weil erstens, weil es Bill Bryson ist, und zweitens, weil der Untertitel des Buches lautet, wie war das? Wie man die Welt verstehen, ohne auch nur einen Fuß vor die Haustür zu setzen.
Ja, das Buch ist wirklich, das heißt auf Englisch, ich habe es auf Englisch gelesen, At Home heißt es da.
Ja, perfekt, also
zu Hause.
So erklärt es das. Also erklärt halt das Universum anhand der Sachen, die in der Wohnung sind.
Das ist wirklich ein sehr, sehr großartiges Buch. Also irgendwie ist es sein eigenes Haus, irgendwie ist es ein altes Pfarrershaus in Yorkshire, und geht halt da quasi im Prinzip von Zimmer zu Zimmer, und im Esszimmer erzählt er dir halt, warum irgendwie die Gabel vier Zinken hat und nicht drei oder fünf, und warum man über Sebama mit Gabeln isst, und wie sich irgendwie das die Geschichte des Essbestecks und des Geschirrs entwickelt hat. Und im Schlafzimmer Dings über giftige Tapeten mit Bleifarbe. Also ist halt im Prinzip so eine Kulturgeschichte der Menschheit, die er halt dann quasi von Raum zu Raum dann halt erzählt. Also wirklich ein sehr, sehr schönes, wunderbares, gutes Buch, das mir von allen Bill Bryson Büchern eigentlich am besten gefällt.
Ah, okay. Ja, dann freue ich mich da noch drauf. Und es gibt noch eins übrigens, das du mal empfohlen hattest, wo ich auch gerade erst so ein bisschen auf dem Klo drin rumgeblättert habe. Das ist Stuff Matters.
Ja,
das genau. Fand ich auch sehr schön. Vielleicht das magst du da noch mal erzählen, was da das Tolle ist, weil soweit bin ich noch nicht, um das.
Stuff Matters, das ist von Mark Miodofnik, auch ein britischer Materialphysiker, hat auch diverse Fernsehsendungen und Dokumentationen gemacht, auch so einer von den guten, großen britischen Wissenschaftskommunikatoren. Mhm. Und der hat dann im Prinzip ein Buch geschrieben, wo er halt die Materialien dieser Welt oder aus den Materialien, aus denen unsere Welt besteht, erzählt. Ja. Und vor allem unsere menschliche, technische Welt. Und er hat es auch wie so aufgehangen an einem Foto, wo er irgendwie, weiß ich, auf der Dachterrasse sitzt und irgendwie Kaffee trinkt und dann halt quasi für jedes Kapitel sich ein Detail rausgesucht hat. Also keine Ahnung, irgendwie das Porzellan von der Kaffeetasse oder das Graphit in seinem Bleistift oder den Beton vom Fußboden und so weiter. Und erzählt dann halt auf verschiedenste Art und Weise, also es ist auch auf verschiedene Erzählstile. Ja? Also wo es um Plastik geht zum Beispiel, hat er das im Stil von einer Western Drehbuch geschrieben, weil die Geschichte von der Entwicklung von Plastik unter anderem mit explodierenden Billardkugeln im Wilden Westen zu tun hat. Mhm. Ja, und schreibt halt über Graphit und den Weltraumlift und über Beton und wie man das gemacht hat. Das ist wirklich, es ist Materialwissenschaft ist so, das klingt halt so auch so wie Hummeln, klingt halt wie langweilig, ja. Irgendwie Beton ist Beton und irgendwie Kohlenstoff ist Kohlenstoff, und was ist da großartig interessant dran? Aber da macht es halt auch wirklich, das ist wirklich so, so anschaulich und lebendig. Und ja, es ist, man es ist eins von den Büchern, wo man dann wirklich am Ende mit einem ganz anderen Blick auf die Welt schaut. Das war quasi mein Buch für meine jährliche Neujahrsrezension, wo ich quasi am Anfang des Jahres mir mal ein Buch nehme, was ich dann wirklich ganz exzessiv Kapitel für Kapitel rezensiere und für jedes Kapitel einen eigenen Blogartikel schreibe drüber. Mhm. Und das war in diesem Jahr eben dieses Buch von Mark Miodofnik. Das hat auch irgendwie jede Menge Preise gewonnen in Großbritannien. Ich glaube, auf Deutsch, glaube ich, wird es nicht erscheinen, weil dafür ist es zu spezifisch britisch mit seinen Beispielen, also schwer zu übersetzen, aber wer Englisch lesen kann, soll's auf jeden Fall lesen.
Mein letztes wäre dann noch eins, das habe ich schon ein paar Mal empfohlen in diversen Sendungen. Es ist von einem Österreicher namens Martin Apolin und heißt Mach das! Ausrufungszeichen. Die ultimative Physik des Abnehmens.
Habe ich das nicht dir mal empfohlen?
Das kann sogar sein, dass du mir das empfohlen hast.
Als es rauskam, habe ich es, glaube ich, in meinem Blog besprochen.
Und ich fand das total schön, weil das ist halt kein Diätbuch, wie man es so kennt. So essen sie weniger und essen sie mehr so, ne? Low Carb, Low Fat, High Carb, High Fat, was auch immer es dafür für konkurrierende Konzepte gibt. Sondern der Typ geht einfach hin und sagt, okay, ob du fett wirst oder nicht, ist einzig und allein von einer Sache abhängig, nämlich deiner Energiebilanz. So. Und er erklärt die gesamte Energiebilanz und wie ist eigentlich Aufnahme von Energiezufuhr, Energieverbrauch, wie viel Kalorien nimmt man zu sich, wenn man irgendwas Besonderes isst, wie lange muss man sich dafür in welcher Form bewegen, ne. Und das ist total klasse, um einfach mal so ein für alle Mal ein Gefühl dafür zu bekommen, woran das eigentlich liegt, ob wir dick oder dünn sind. So, dass es da natürlich dann noch tausende von Verästelungen gibt und unterschiedliche Raten an Energieaufnahme im Magen, je nachdem wie viel da zersetzt wird und. Und dann gibt's Krankheiten, die verhindern, dass Energie aufgenommen wird. Und es gibt Krankheiten, die den Stoffwechsel verlangsamen, wodurch man fetter wird und sowas. Das ist ganz klar, das schreibt er auch. Er sagt auch, das ist jetzt hier nicht, das trifft jetzt nicht auf alle Menschen zu, aber immerhin auf, was weiß ich, 80% oder 90% der Menschen trifft das zu. Wenn du mehr Energie zu dir nimmst, also mehr Kalorien dir zuführst, als du verbrauchst, wirst du fett. Wenn du mehr Kalorien verbrauchst, als du dir zuführst, dann eben nicht. Und er illustriert das sehr schön. Also hat ganz tolle Beispiele und eben auch so ein paar schöne Tabellen und Listen, wo man halt auch sehen kann, dass es vielleicht, wie soll ich sagen, dass es eben doch ein Problem ist, heute 1000 Kalorien zu viel zu sich genommen zu haben. Wenn man das nämlich jeden Tag macht, oder es waren sogar 100, nicht? Ich glaube, 100 Kalorien zu viel pro Tag, also 100 Kalorien über deinem Verbrauch pro Tag sind irgendwie 6 Kilo oder 7 Kilo Fett im Jahr, die du dann einfach anlagerst.
Es kommt da wirklich, es macht für jede Stufe, die du gehst oder nicht gehst, wirkt sich aus. Jeder Löffelchen Zucker im Kaffee oder nicht, den du reintust.
Und ich habe ja schon vorher auf meine Ernährung geachtet jetzt und dadurch abgespeckt. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, gehe ich auch absichtlich nochmal die Treppen. Also das ist ganz witzig. Also das ist zwar auch so eine Binsenweisheit, jeder Gang macht schlank, aber irgendwie war das Buch genau der Auslöser, den ich gebraucht habe, um das nochmal auch einzusehen, dass selbst diese 3 Kalorien, die ich da verbrauche, wenn ich die Treppe hochlaufe, wichtig sind.
Ja, das kann ich nur, ich habe das letztes Jahr, als es rauskam, glaube ich, gelesen. Und das ist, da habe ich auch gerade, nicht gerade angefangen, aber ich war unter anderem gerade dabei, abzunehmen. Also es hat mich jetzt quasi nicht animiert abzunehmen, das war ich vorher schon. Und ich habe auch vorher schon ungefähr gewusst, wie ich machen will. Aber es hat halt wirklich viele Dinge auf eine Art und Weise erklärt, die einem vielleicht so nur irgendwie unbewusst bekannt war. Also es ist wirklich, auch wenn man überhaupt, es ist quasi auch ein Buch, das man auch durchaus dann lesen kann, wenn man nicht vorhat abzunehmen. Ja?
Genau,
also
es ist das generell ist einfach ein Buch, spannend. Ja. Ja,
genau, ja. Wo man lernt halt zu verstehen, wie der Körper mit Energie umgeht.
Genau, das ist es. Ja, dann lest was
schön. Wir haben jetzt immer noch nicht drüber, geredet, über wie man Bücher schreibt und sie veröffentlicht.
Stimmt, aber das ist, wie schreibt man denn Bücher und veröffentlicht sie?
Du zuerst schreibst sie und dann veröffentliche ich sie.
Ja, das ist sehr simpel.
Ja, aber das wird jetzt vielleicht noch zu lange dauern, wie das alles zu erklären, weil das ist, Schreiben an sich ist schon, kommt darauf an, was man schreiben will, wo man schreiben will, dann veröffentlichen, ist wieder die Frage, im Verlag oder Selbstverlag, vielleicht. Kann ich wir fragen die Hörer, wollt ihr wissen, wie man ein Buch schreibt und wie man es veröffentlicht? Dann kann ich vielleicht ein bisschen was dazu diskutieren. Und Holger, hast du schon mal ein Buch geschrieben?
Nee, ich bin auch nicht sicher, ob ich das überhaupt kann. Nee, habe ich nicht. Ich habe eine Idee im Kopf für ein Buch, aber ich weiß nicht, ob ich das kann.
Das können wir mal diskutieren. Wenn Bedarf
ist, ich muss erstmal meine Masterarbeit, schreiben, bevor ich hier ein Buch schreiben kann. Also.
Ja. Wir können auch schon, wenn Bedarf besteht, können wir diskutieren, dann erklärst du mir, was du machen willst, und ich kann dir sagen, ob das zumindest über das ausgeht von dem, was ich über das Bücherschreiben weiß, funktionieren könnte oder nicht. Aber im Prinzip, es ist nicht, Bücherschreiben ist nicht so schwer, wie man sich denkt, aber es ist auch nicht so leicht, wie sich manche denken. Also.
Ich stelle mir das unglaublich schwer vor.
Es kommt ja darauf an, das Buchschreiben, es gibt halt zwei Dinge, es ist das Buchschreiben und das Buch veröffentlichen. Mhm. Beides kann schwerer und leichter sein, als man sich denkt. Also für die meisten ist wahrscheinlich eher das schwieriger, das Buch zu veröffentlichen, als es zu schreiben. Aber dann stellt sich die Frage, vielleicht sollte man diskutieren, wie man ein gutes Buch schreibt.
Da müsste man dann aber erstmal klären, was ein gutes Buch ist. Vielleicht sollten wir uns einfach auch nochmal mit Alexandra Tobor zusammensetzen, weil die schreibt ja auch Romane. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz interessant.
Vielleicht, ich kann mich erinnern, sie hat ja mal erzählt in irgendeiner Frindheit-Folge, wie sie Bücher schreibt. Und da habe ich mir gedacht, sie schreibt Bücher komplett anders, als ich es tue. Also die Art und Weise, wie Alexandra Tobor Bücher schreibt, ist vollkommen anders oder fast diametral anders als die Art und Weise, wie ich Bücher schreibe. Also das ist, da gibt es anscheinend wirklich viele Wege. Mhm.
Das dann in der nächsten Sondersendung. Für heute war das die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.